Eldorado iste er en forfriskende iste med ferskensmak. Perfekt som tørstedrink, par varme dager eller når du ganske enkelt har lyst par noget godt at drikke.
Das war norwegisch. Nervenkitzel, dein Filmpodcast. Herzlich willkommen zu Nervenkitzel. Wer übersetzen kann, was Joe am Anfang gesagt hat, der bekommt ein besonderes Geschenk. Wir freuen uns auf alle Einsendungen. Am liebsten schreibt ihr uns per Instagram. Da sind wir immer sehr aktiv.
Yes.
Heute besprechen wir wieder einen skandinavischen Film. Es ist immer noch, falls ihr es nicht wusstet, immer noch die Skandinavien Special Week. Und heute besprechen wir einen sehr, 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 sehr krassen Film. Den haben wir damals schon gesehen, bevor wir den Podcast gemacht haben und uns gedacht, krass, darüber muss man eigentlich einen Podcast machen. Denn es handelt sich um Speak No Evil aus dem Jahr 2022.
Die dänische Version.
Natürlich die dänische Version.
Wichtig zu sagen.
Ich habe irgendwie damals 100 Mal den amerikanischen Trailer im Kino gesehen. Wurde irgendwie ganz viel promoted. Mm. Aber ich fand den nicht cool. Also ich habe den Film nie gesehen, aber den Trailer fand ich immer ein bisschen lame.
Ja, der ist ja offensichtlich lame. Also wann ist denn mal ein amerikanisches Remake gut? Oder besser als das Original?
Aber die versuchen es immer wieder.
Yes. Ja, die können sich wahrscheinlich den Film nicht synchronisieren oder so. Keine Lust darauf. Das ist ja völlig Quatsch. Der Film ist ja fast in Englisch, fällt mir gerade auf.
Ja.
Die sprechen ja kaum Dänisch. Naja.
Ich finde den Film, ich kann mir vorstellen, dass die amerikanische Version dann halt nur in Amerika spielt.
Ja, genau. Und dann ist es irgendwie so Texas gegen irgendwie Bundesstaat New York oder so.
Ja. Nee, dann funktioniert der Film nämlich auch meiner Meinung nach nicht, weil ich glaube, Sprache ist ein sehr, sehr wichtiges Element in diesem Film. Nicht nur cineastisch, sondern auch inhaltlich.
Auf jeden Fall.
Denn inhaltlich geht es in diesem Film von Christian Tafdrup viel um biblischen Kontext. Mhm. Und wir werden am Ende dann nochmal den Turm von Babel sehen.
Oha.
Diese Hypothese stelle ich schon mal auf. Aber bevor wir einsteigen, würde ich gerne natürlich noch wunderbaren Schauspieler nennen. Das ist in der Hauptrolle Morten Burian, Sidsel Siem Koch, Fetja van Hürt, Carina Smulders, Lieber Forsberg, Marius Damslev.
Leider kein Mads Mikkelsen.
Kein Mads Mikkelsen in diesem dänischen Film, aber eine krasse schauspielerische Leistung. Fand ich sehr, sehr hochwertig. Ich mochte Björn sehr gerne, die Hauptperson.
Du meinst den Schauspieler? Oder meinst du die Rolle?
Den Schauspieler, wie er die Rolle verkörpert hat, natürlich.
Mein großes Vorbild. Björn aus Speak No Evil. Uiuiui.
Genau. Während ich hier noch auf Wikipedia mich schlecht vorbereitet über den Film informiere, du hast bereits ja gesagt, dass der Film gar nicht Speak No Evil auf Dänisch heißt, sondern er heißt The Guests, beziehungsweise Gästerne.
Ja. Ja, spannend, ne? Haben sie geändert, auf jeden Fall. Ich weiß nicht warum, aber so ist das ja immer mal, dass sie irgendwie dann für das, ja, weiß ich nicht, für den internationalen Markt irgendwie den Namen ändern. Mhm. Aber soweit ich weiß, also das haben sie vielleicht nochmal versucht, eine Bedeutungsebene raufzutun, weil Speak No Evil ist ja hier mit den, irgendwie mit den drei weisen Affen hier, ne? See no evil, hear no evil, speak no evil. Mhm. Aus dem Buddhismus, glaube ich, oder?
Uff.
Ich glaube. Oder Hinduismus. Und ja, und das passt ja auch inhaltlich ganz gut, weil es ja so ein bisschen darum geht, natürlich irgendwie nicht das zu sagen, was man vielleicht sagen müsste, um irgendwie da Grenzen zu setzen oder wie auch immer.
Oder überhaupt was sagen zu können.
Ja, das auch noch. Auf jeden Fall.
Denn leider fehlen einigen Charakteren in dieser Welt Zungen.
Ja, schade.
Und wie sie diese verlieren, versuche ich mal schnell zusammenzufassen. Mhm. Wir haben in Speak No Evil, begleiten wir eine dänische Familie, bestehend aus einem Mann, einer Frau und einem Kind, die zusammen in den Urlaub fahren nach Italien und dort eine andere Familie treffen mit der gleichen Konstellation, nur dass das Kind ein Junge ist und die Dänen haben ein kleines Mädchen. Sie freunden sich im Urlaub an und es kommt dann, obwohl es ja eher so eine flüchtige Urlaubsbeziehung, Bekanntschaft war, dann doch noch zu einer Einladung der anderen Familie, die in den Niederlanden wohnt. Und denen denken sich so, ja geil, machen wir mal ein schönes Wochenende hinfahren.
Obwohl der Weg doch recht weit ist eigentlich für ein Wochenende.
Genau. Ja, wir kennen den Weg.
Ja.
Auf jeden Fall kommt es zu diesem Besuch. Die Gäste kommen an und es stellt sich heraus, dass diese niederländische Gastgeberfamilie da gar nicht so nett ist und gebildet und kultiviert, wie es den Anschein hat.
Ach, findest du? Fand die sehr nett. Die Dänen waren einfach ein bisschen undankbar.
Es ist ein Kulturkonflikt.
Ja. Es war vielleicht auch einfach alles ein Missverständnis.
Die können den guten Käse einfach nicht wertschätzen.
Ja.
Naja, es kommt auf jeden Fall zu vielen, vielen ganz, ganz unangenehmen Situationen. Dieser Film macht einen super uncomfortable. Ja, und es steigert sich hin zu Folter, zu psychischer Gewalt, zu Folter, zu Mord und ja, zu fast ja, biblischen Ausmaßen der
Ja,
Hinrichtung.
Verstümmelung,
Ja.
genau. Und endet dann, ja.
Und alles mit einer ganz unheimlichen Kälte der Täter. Ja, der große Plot-Twist, nämlich vorweg, Spoiler. Die Familie entführt Kinder, die niederländische Familie entführt Kinder und schneidet denen direkt die Zunge raus, damit sie nicht Alarm geben können.
Ja, damit die Familie halt nicht auffliegt, wahrscheinlich
Genau.
mit diesen bösen.
Und dabei tötet sie immer die Eltern des entführten Kindes. Und das machen sie irgendwie jedes Jahr.
Ja.
Sie fahren jedes Jahr in den Urlaub.
Jeder braucht ein Hobby, ne?
Und die sind damit sehr, sehr erfolgreich. Und soweit ist es der Film.
Das ist der Film.
Da bleibt uns noch ganz, ganz viel zum Interpretieren übrig.
Ja, weil es ja wirklich so viele Szenen gibt.
Ja.
Die, also so viel passiert da einfach so nach und nach. Und es wird immer ein bisschen schlimmer. Ist schon cool. Und trotzdem ist der Film, finde ich, ist der Film nicht vorhersehbar in seiner,
Nee.
wo es hinführt. Man weiß es nicht. Man ist wirklich, gerade wenn man den zum ersten Mal guckt, das ist so cool, weil man halt wirklich die ganze Zeit überlegt, okay, wer ist jetzt hier, was wird denn passieren? So, und dann ist alles super creepy und bis zum Schluss passieren immer wieder überraschende Sachen. Das ist echt krass.
Ja, ich würde den Film gerne nochmal zum ersten Mal sehen. Einfach nochmal, um zu oder nochmal mitzudenken, wie dieser Film ausgehen kann. Das ist vollkommen recht.
Aber ich kann mich gut erinnern, als wir den zum ersten Mal gesehen haben. Also, das, ich weiß, ich kann mich gut an meine ganzen Fragen erinnern, die ich hatte und so. Also, ich weiß noch genau, was ich in jedem Moment irgendwie dachte und so.
Bei mir sind hauptsächlich die schlimmen Gefühle zurückgekommen, denn wir haben endlich mal wieder einen Film geschaut, der wirklich Angst macht. Das haben wir jetzt mit den anderen Filmen der Kategorie Viking Wolf jetzt nicht so gehabt. Aber Speak No Evil,
Ja, der ist echt furchteinflößend.
der hat ganz schlimme Szenen, die wieder in so einen Kontrollverlust und Gewalt Einfluss auf einen, wo man nichts gegen machen kann, hat, wo man nichts gegen tun kann.
Und es ist auch irgendwie eine Geschichte, die man irgendwie, wo man sich hineinversetzen kann, irgendwo auch gewissermaßen in die Opfer. Also, wo man auch so immer denken kann, okay, was hätte ich gemacht oder so. Und dann auch so in gewisser Weise auch verstehen kann, dass das halt schwierig ist, da auch rauszukommen und so. Und dass einem das vielleicht auch selber passieren könnte. Von der Dynamik und was da so passiert oder so, sind das so mehr nicht so, also Verhaltensweisen und Denkweisen so aus dem Leben so, das sind Sachen, die jeden so ein bisschen betreffen und so. Also das ist so nichts irgendwie, es ist ja keine Fantasy oder irgendwas Übertriebenes oder so. Natürlich, die Bösewichte sind übertrieben. Aber die Protagonisten verhalten sich halt in gewisser Weise völlig nachvollziehbar an
Ja,
ganz vielen Punkten. So.
genau. Wir haben ja gestern noch einen Podcast gesehen, der das Thema vielleicht ein bisschen aufwirft. Und zwar den Podcast von unserer Kollegin Ronja und Tomke
Ja, liebe
von
Grüße.
Losmachen Leipzig, wo sie über Hobbys sprechen. Und beide haben Erfahrungen gemacht, dass sie was Neues ausprobiert haben oder mal so auf neue Gruppen zugegangen sind. Und ich meine, das hat der Film ja auch. Du wirst eingeladen. du bist eingeladen und denkst dir so, okay, komm, ich mach das jetzt mal. Ich mach mal, probier mal was Neues. Ich treffe diese wildfremde Familie und das kann ja was Gutes werden.
Das ist ja so ein bisschen der Ausgangspunkt, warum genau. Sie da überhaupt hinfahren. Auch.
Ja.
Ja, für, ja.
Und
stimmt.
Da kann ich jetzt, da macht vielleicht auch das Buch Sinn, was Björn die ganze Zeit liest, denn das heißt ja Open.
Mhm. Ja.
Es ist irgendwie, scheint ja irgendwie so ein Selbsthilfebuch zu sein und er möchte einfach offener werden. Und ja. Das ist die Gelegenheit. So, das ist so deren möglich oder deren Verein so. Okay, ich probiere jetzt mal einen Verein aus und ich probiere jetzt mal aus, mich mit dieser fremden Familie zu treffen. Mhm. Aber ja, ja, es bestätigt alle Ängste, die man in ja, solchen Momenten hat.
Genau, also das schlimmstmögliche Fall. Die zögern dahin zu gehen und so. Und dann wirklich das Allerschlimmste, so weit kann man gar nicht denken, tritt dann einfach ein, sodass man, ja, wenn man da heil wieder rauskommt, weiß man auf jeden Fall, okay, ich sollte nie wieder irgendwas Neues ausprobieren oder irgendein Risiko eingehen oder irgendwas machen, womit ich mich eigentlich ein bisschen unwohl fühle oder so, wo man seine Komfortzone verlässt. Ganz schlechte Idee.
Und das macht diesen Film halt auch noch so viel mehr tragisch, weil die wollten eigentlich nur was Gutes machen,
ja.
Aber werden da schamlos ausgenutzt.
Und das ist milde ausgedrückt. So.
Bei diesem Film macht es Sinn, den ein bisschen chronologischer zu sprechen, weil er sich so, weil er stufenweise intensiver wird. Dann lass uns gerne mit dem ersten Treffen beginnen, der beiden Familien.
Im Urlaub,
in Italien. Es scheint auch ein sehr fancy Hotel da zu sein, wo die sind, ne?
Ich habe gar nicht so ganz verstanden, was das da für eine Art Urlaub ist, die machen, weil das ja so ein Gemeinschaftsding war da auch. Also die haben da gemeinsam gegessen, die haben dann da so gemeinsam so Abendunterhaltung genossen und so. Und ich habe fast gedacht, als wäre das so eine Reisegruppe oder irgendwie sowas. Oder als hätte man sich da irgendwie, ich finde das komisch, weil dass man sich da so, dass viele Familien da Urlaub machen und dass man da auch dann Zeit zusammen verbringt. Ich kenne so eine Art Urlaub nicht.
Vielleicht ist das wirklich auch so ein Ding, um andere Leute kennenzulernen, ne?
Ja.
Ist eigentlich gefundenes Fressen dann für die niederländische Familie.
Ja, die wissen ja Bescheid, die machen das ja öfter.
Genau.
Ja, vielleicht gibt es so eine Art Urlaub.
Das erste Treffen der beiden Familien ist, wo die denen sich zu dritt die Liegen genommen haben. Die Tochter ist am Schwimmen und es kommt Patrick, der Familienvater. Nicht der Familienvater, aber der männliche Entführer der Niederländer.
Der Bösewicht.
Der Böse. Und er fragt, ob die dritte Liege frei wäre. Aber die ist ja nicht frei, da liegen ja schon die Sachen von dem Kind drauf. Und ich glaube, das ist schon so der erste Test, den Patrick da vollzieht und weil Björn direkt sagt, ja.
Naja, man sieht aber auch, dass Björn das eigentlich nicht so passt.
Ja.
Also der ist schon ein bisschen, ist er später ja dann gar nicht mehr so, aber da ist er schon so ein bisschen genervt, weil er es schon ein bisschen unhöflich findet, glaube ich.
Aber er knickt direkt ein und packt seine Sachen weg.
Zuvor, da ist er viel zu höflich, ja. Und auch viel zu. Ja, er kann halt nicht Nein sagen, ne?
Ja. Und Patrick legt sich da jetzt nicht irgendwie hin oder sowas? Nee. Der packt da, glaube ich, sein Handtuch drauf und sowas und springt dann auch in den Pool.
Ja.
Also ein riesiger Dick-Move.
Mhm.
Und dann einfach schon mal gezeigt, in welche Richtung das geht. Und Patrick weiß auch einfach, okay, mit Björn kann ich später alles machen.
Ja, ist auf jeden Fall ein richtiger Test halt gewesen, ja. Obwohl ich ihn beim ersten Mal schon gar nicht so krass fand. Weil ich mir so dachte, ja, er braucht die Liege ja nicht und dann der andere braucht die. Also ist das nicht auch irgendwie ein bisschen normal so? Also ganz so krass ist es ja eigentlich nicht.
Nee.
Aber es ist auf jeden Fall ein erstes Austesten.
Genau. Wenn man den Zusammenhang kennt, dann...
Aber kann man in so einer Situation Nein sagen? Gibt es wirklich Leute, die kann man wirklich sich da hinsetzen und sagen, nee, das ist meine Liege. Ich brauche die zwar gerade nicht, aber ich habe hier mein Zeug drauf, die gehört mir. Weil es ist ja wirklich, wer würde denn da Nein sagen?
Ja, ich meine, das ist die Liege der Tochter, die ist ja die theoretische Benutzung. Es ist ja nicht so, dass die Liege reservieren und dann erst nochmal frühstücken gehen.
Ja, ich hatte irgendwie so das so wahrgenommen, als wäre die frei. Und er hat die nur benutzt, um seine Sachen draufzulegen, weil dann, ja, weiß ich nicht.
Jetzt waren ja die Sachen schon des Kindes.
Ja.
Also wie so ein Lucky Luke oder Asterix Obelix Comic oder sowas, was sie da gelesen hat.
Ja.
Und ich würde den Film gerne nochmal gucken, um diese Szene zu prüfen, aber ich könnte schwören, da sind auch noch andere Liegen frei.
Bestimmt.
Aber wenn klar, ich sonst diese Liege.
Ja, sonst macht das ja keinen Sinn. Er muss ja sein nächstes Opfer suchen.
Ja.
Und der kann ja nicht immer darauf warten, dass alle Liegen besetzt sind.
Genau, und dann sehen wir weitere Begegnungen zwischen Björn und Patrick vor allem. Eine Nacht schaut Björn aus dem Fenster, aus seinem Hotelzimmer und sieht Patrick in einem Torbogen, der ihn einfach straight unverwandt beobachtet.
Ja, super weird.
Ja.
Der sieht ja gar nichts von dort. Oder so, ich weiß nicht, was er... Auf jeden Fall creepy.
Sehr creepy.
Ja, und dann gibt es auch noch, was gibt es noch? Die Szene, wo sie da dieses Konzert sich anschauen und Björn so Tränen in den Augen hat. Mhm. Und auch da, da dreht der Patrick sich um und so prostet ihm so zu.
Ja.
Weiß ich nicht genau, was das bedeutet.
Das kann ich dir sogar sagen, was das bedeutet.
Okay.
Weil das habe ich jetzt auch beim zweiten Mal sehen erst gerallt. Björn ist ja extrem gerührt von dieser klassischen, mehrstimmigen, italienischen, klassischen Musik.
Mhm.
Und Patrick beobachtet das ja komplett. Und er merkt sich dann sowas.
Mhm.
Er macht sich den Plan, wie breche ich Björn.
Ja, er hat ihn beobachtet, das ist, ja.
Genau, aber es kommt später, es wird später nochmal relevant.
Mhm.
Nicht nur ist diese italienische Musik dann auch der letzte Song in diesem Film, der dann spielt. Es ist auch auf der Autofahrt mit, wo Björn und Patrick im Auto sitzen.
Mhm.
Da fragt Patrick, was ist denn deine Lieblingsmusik? Und Björn sagt irgendwas so, ja, alles, ich höre alles. Aber Patrick weiß ja, was seine Lieblingsmusik ist oder was ihn sehr berührt.
Mhm.
Und dann macht er exakt die Musik an, die ihn auch berührt. Also dann auch irgendwas Klassisches, ich glaube aber auf Niederländisch dann, wo Patrick mitsingt.
Mhm.
Und das ist auch so der Moment, wo der skeptische Björn sich wieder komplett manipulieren lässt und wieder der beste Freund von Patrick wird.
Mhm.
Und das ist so cool.
Ja.
Weil jede Beobachtung, die Patrick macht, kann er daraus schließen, dass, oder er macht sich daraus an den Plan, wie er diese Familie komplett gefügig machen kann.
Vielleicht hat er ihm auch nur so zugeprostet, weil es für ihn so ein kleiner Feiermoment war, im Sinne von, okay, ich weiß, wo dein innerer Zugangspunkt ist. Und dann hat er gesehen, okay, Björn sieht, dass ich ihn anschaue. Und dann hat er ihm zugeprostet, weil er sich auch in dem Moment einfach ihm überlegen gefühlt hat und schon so alles so in seinem Kopf abgespielt hat.
Ja.
Ja.
Ja, sehr coole Szene.
Mhm. Aber da ist Björn sehr skeptisch. Das fand er schon sehr, sehr seltsam, das Verhalten.
Ja, Björn ist immer recht skeptisch.
Zumindest so kurz, ne? Aber
kurz,
so für sich selbst merkt man, okay, er hat schon Zweifel, aber nach außen lässt er sich das ja nicht so anmerken.
Björn möchte ja schon irgendwie halt auch ein anderer Mensch und er möchte nicht immer alles hinterfragen.
Mhm.
Aber er möchte auch nicht alles abnicken. Das ist schon irgendwie so ein innerer Konflikt, den er da hat, ne?
Ja.
Er möchte Neues erleben, aber möchte auch nicht Ja sagen und alles ablächeln. Genau, weil dann haben wir noch die interessante Szene in der italienischen Kleinstadt, wo Björn den Hasen finden muss von seiner Tochter, die irgendwo verloren gegangen ist.
Das fand ich aber super lieb. Auch, kommt ja später auch nochmal wieder.
Ja.
Aber dass Björn da an der Stelle wirklich sagt, okay, meine Tochter hat den Hasen verloren. Ich gucke jetzt und ich laufe jetzt den Weg zurück und frage irgendwelche Leute, ob die den gesehen haben und so. Was ein Einsatz. Also das fand ich schon sehr, sehr cool. Ich glaube, er hat da nicht so Bock drauf, aber er macht es auf jeden Fall mit vollem Einsatz.
Mhm. Und er findet den Hasen dann auch.
Ja.
Und bringt ihn zurück. Und
da lernen die Familien sich dann erst kennen. Ne? Da kommt ja dann die niederländische Familie, bestehend dann halt aus Patricks Frau und dem Sohn. Die kommen dann denen so entgegen. Und dann stellen die sich so einander vor. Und dann ist so beiläufig, wird dann so gesagt, ja, hier, Björn hat gerade den Hasen gesucht. Und dann schaut Patrick Björn so richtig, also in die Augen und meint, du hast den Hasen gesucht? Das finde ich richtig heroisch von dir. Also du bist ein richtiger Held.
Ja, und in dem Moment ist Björns Schlüpfer geplatzt.
So. Ja, Björn ist halt auch da wieder so ein bisschen verwirrt. Aber er findet es richtig, richtig toll. Also der springt total an auf dieses Kompliment, weil er natürlich auch ein Held sein will. Mhm. Wer will das nicht? Ne?
Mhm. Genau, und das ist, glaube ich, auch wieder entstanden aus der Beobachtung, dass Björn hat so ein Selbsthilfebuch liest und sowas und er braucht diese Bestätigung und Patrick gibt ihm die und erfüllt.
Ja.
Ja, dann entscheiden sie sich auch gemeinsam essen zu gehen, erfahren auch noch ein paar Einzelheiten über die Familie, so die Frau von Björn, die Luise, die ist Vegetarierin und so, das auch gelobt wird.
Genau, also da versucht er auch nochmal auf jeden Fall die Frau einzufangen. Die springt da, glaube ich, nicht so sehr an, aber naja, trotzdem ist das ja, glaube ich, cool, wenn du dafür dann respektiert wirst und nicht sich irgendwann nicht lustig gemacht wird oder so. Keine Ahnung, solche Momente gibt es ja vielleicht auch.
Ja.
Also scheiße findet sie es, glaube ich, nicht.
Ich finde, das Argument ist dann immer schwer, wenn man dann so ein dickes Steak bestellt oder was für ein reines Fleischgericht
dann gegessen. Wenn man dann sagt, ja, ich könnte das nicht, aber richtig cool, was du machst, ja. Und ich esse jetzt hier mein Steak vor deinen Augen, ja. So ungefähr war es aber, glaube ich, auch.
Ja.
Naja, das wird auf jeden Fall später alles noch wichtig, ja.
Ja, was in diesem Gespräch dann auch noch rüberkommt, ist, vermittelt wird, ist, dass Patrick wohl ein Doktor sei.
Ja, genau. Er sagt es so nicht so direkt, ne? Aber er suggeriert es auf jeden Fall. Also er meint irgendwie, ja, hier mein Freund, der Doktor ist oder sowas. Keine Ahnung, hat das und das.
Eine College-Kollege und sowas, der dann Doktor ist. Keine
Ahnung. Ja. Und dann ist Björn beeindruckt und meint so, hey, du bist Arzt? Und dann sagt er erst ja und dann sagt er nein, aber das und das. Oder so. Also aber es ist halt, wird halt nicht so deutlich. Man denkt halt trotzdem, okay, er ist Arzt.
Ja.
Das ist auch wichtig, natürlich, weil ein Ärzte natürlich nochmal eine andere Reputation, glaube ich, haben und also ein anderes Vertrauen halt einfach dann entgegengebracht bekommen. Das ist schon clever zu sagen, ich bin Arzt. Ja.
Das ist, ja, auf jeden Fall. Und es stellt sich später heraus, dass Patrick arbeitslos ist und er auch gar keinen Bock hat zu arbeiten.
Ja.
Das ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten inhaltlichen Aussagen, die diesen Film auch gut erklären können.
Ja, meinst du, das ist wirklich so richtig ernst gemeint gewesen auch? Ja. Weil ich habe kurz gedacht, es war vielleicht einfach nur eine Provokation wieder, um zu schauen, was die anderen dann machen, wenn er ihn einfach so straight ins Gesicht sagt, ich habe euch angelogen. Und dann so das schlimmstmögliche Gesellschaftliche sagt, so, ich will gar nicht, ich habe überhaupt kein Interesse an Arbeiten, ich finde das alles dumm. Also ich war mir nicht sicher, ob das, ja, also es war bestimmt auch absichtlich provokant, meine ich, formuliert.
Ich meine, wenn wir hier sind, dann kann ich vielleicht schon mal meine These einfach mal ausrollen. Ich sehe da sehr viel Biblisches drin.
Mhm.
Und allein auch, dass der Sohn von den Abel heißt. Abel, meine liebe Theologieklasse, ist ein Sohn Noahs und der Bruder von Kain, den man vielleicht schon mal gehört hat. Und es gibt die ganz bekannte Bibelgeschichte, dass Kain Abel tötet.
Nee, das sind schon die Kinder von Adam und Eva.
Ach, stimmt.
Nicht von Noah.
Ich habe keine Ahnung.
Liebe Theologiestudenten.
Liebe Theologiestudenten.
Spielt ja keine Rolle.
Aber auf jeden Fall, die Geschichte zwischen Kain und Abel, das ist so ein bisschen der Konflikt der Menschheit. So. Es ist nicht nur wirklich so der Brudermord, sondern es geht schon so Mensch gegen Mensch. Und es geht vor allem darum, gegen die Gott geschaffene Ordnung zu kämpfen. Und ich denke, Patrick kämpft gegen diese gottgemachte Ordnung, indem er einfach auch sagt, nee, ich bin kein Arzt, ich bin arbeitslos, ich finde dieses System, also er disst dieses System ja auch einfach so schnell, ich weiß nicht genau, was er sagt, aber irgendwas von wegen, das ist eh alles Quatsch und sowas.
Ich meine, die benehmen sich ja seine Frau und er, die benehmen sich ja wirklich komplett antisozial. Also die sind ja so, die machen ja wirklich, die tun ja wirklich nichts Gutes für die Gesellschaft, genau. Arbeiten wir ja wirklich. Blödsinnig. Auch, sehr klar, ja.
Ja, genau. Und ich denke, das will der Film uns so ein bisschen zeigen, so der Teufel in Form von Patrick gegen die total ordentliche dänische Familie, die alles super sauber hat.
Das und gefällt geregelt. Mir aber ganz gut, dass er wirklich eine Art eine Personifikation auch vom Teufel ist.
Ja.
Oder zumindest viel mit ihm gemeinsam hat. Das stimmt.
Es gibt ja noch diese Adam- und Eva-Komponente.
Mhm.
Also wo mehr Björn die Eva ist, der sich verführen lässt von Patrick, von der Schlange.
Stimmt.
Aber ich glaube, das ist eher noch wirklich nebensächlich, weil hauptsächlich geht es darum, dass der Teufel gegen die göttliche Ordnung kämpft. Und der Teufel am Ende auch so stumpf ist und einfach Adam und Eva sozusagen steinigt.
Ja, und sie dann einfach da liegen lässt. Ja. Also weil ihm da auch niemand was tun kann.
Die eine krasse biblische Strafe.
Ja. Also die ganze generell die Symbolik und Bildsprache und so in diesem Film.
Ja,
absolut. Ich muss noch schauen, worum es in diesen Liedern geht, aber das haben wir jetzt nicht noch gemacht.
Ja, es gibt sehr, sehr, sehr viel Foreshadowing.
Ja.
Das zieht sich so viel durch.
Ja. Alles, was am Anfang in den ersten 10 Minuten gezeigt wird, wird später noch wichtig, also ist so cool.
Ja, genau, die Geschichte, die Björn seiner Kleinen im Bett vorliest, da geht es auch am Ende darum, dass eine Ente ertränkt wird oder sowas. Das haben wir später wieder. Kommen wir dann dazu, wenn wir chronologisch weitergehen. Aber ja, genau, das ist meine These gewesen.
Ja, sehr cool. Können wir ja immer im Auge behalten, richtig, wenn wir weiterreden. Dann sind wir eigentlich wieder in Dänemark.
Ja.
was heißt wieder, wir sind zum ersten Mal in Dänemark, weil es ist ja auch ganz cool, wir lernen ja wirklich noch mal kurz kennen, wie, was für ein Leben führen die da in Dänemark. Und ich glaube, die sind ja schon eher gut betucht. So, ich weiß nicht, wir lernen, glaube ich, nicht kennen, was die beruflich machen oder so.
Nee.
Aber die haben ein richtig schönes Haus, die sind offensichtlich relativ wohlhabend und auch so wahrscheinlich gebildet und so.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Auch so, wie die sich kleiden und so.
Genau. Die haben gutes Benehmen gelernt und so, waren auf guten Schulen und ganz tolles Geschirr und alles ist ganz toll dekoriert. Und es geht natürlich auch viel wahrscheinlich um den Schein und so auch dann so, ne? Man ist die perfekten Gastgeber und sowas alles.
Ja.
Das lernen wir alles kennen in so ganz wenigen Szenen.
Ja. Die laden ja auch Freunde ein und dann haben essen der so handgemachtes, feines Sushi, wo Björn später auch sagt, dass er die gar nicht toll findet. Er mag das alles gar nicht.
Ja, der mag das alles gar nicht. Der wäre früher oder später eh ausgebrochen, glaube ich, aus dem Ganzen.
Ja, das ist ein Konflikt.
Und dann kriegen die ja eine Postkarte zugeschickt von der niederländischen Familie und werden eingeladen, die zu besuchen für ein Wochenende. Genau. Und darüber haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen, dass sie dann so ein bisschen halt überlegen, okay, machen wir das oder machen wir das nicht. Aber irgendwie hat Björn da richtig Lust drauf. Weil er irgendwie, naja, ihm wurde geschmeichelt irgendwie und irgendwie stellt er sich das, glaube ich, einfach vor nochmal so als, kann ich mein Buch weiterlesen? Ja. Da habe ich nochmal so einen Kurzurlaub vielleicht und lass mich da irgendwie von denen gut behandeln und hol mir noch ein paar Komplimente ab oder so.
Ja, einfach mal offen sein.
Ja, genau. Und er will sich nochmal persönlich vielleicht weiterentwickeln sogar oder irgendwas. Ja, ein bisschen was Neues kennenlernen.
Ich finde es so cool, weil als er die Entscheidung oder als er darüber nachdenkt, ob er es machen soll oder nicht, hört man im Hintergrund, also die wohnen in der großen Stadt, und man hört so eine Polizeisirene.
Ja.
Die ist nicht ohne Grund da reingeschnitten.
Stimmt.
Und er guckt durchs Fenster und man sieht seine verzerrte Spiegelung so da.
Aber er ist so am verträumt gucken und
genau,
so.
Genau, ja. Freut sich auf seinen Urlaub. Nimmt das gar nicht wahr, die Warnsignale, die vielleicht sogar Gott ihm da sendet.
Ja, nee.
Er fällt komplett drauf rein.
Ja, und dann machen die das. Dann nehmen die da die 8 Stunden Fahrt oder was auf sich für ein Wochenende. Die müssen sich doch mindestens 2-3 Tage noch freigenommen haben drumherum.
Ja, ne?
Die Zeit, das Zeitding, das geht nicht ganz auf.
Ich weiß nicht, hat man Dänemark vielleicht wirklich eine vier Tage Wochenende?
Vielleicht, ja. Ja, irgendwie sind die da viel zu lange auf jeden Fall.
Genau, dann fahren wir in die Niederlande.
Mit der Fähre.
Mit der Fähre. Das ist eine ganz traumhafte Fahrt. So, alle sind noch gut drauf. Und wenn wir dann dort angekommen sind, in einem Haus, das von außen ja nicht ungepflegt wird, aber jetzt schon einen Kontrast darstellt zu der super fancy Innenstadtwohnung, die Familie rund um Björn hat.
Aber Patrick sagt doch direkt, hey, wir haben einen Pool, willst du meinen Pool sehen? Also der Pool wird auch später noch wichtig.
Ja.
Aber ein bisschen was haben sie da auch.
Ja, und die beiden sind halt offen, auch gegenüber diesen offensichtlichen anderen Standard, Lebensstandard, den sie da pflegen. Genau, und lassen sich da ein bisschen rumführen. Und dann fängt es an, dass der Film ganz viele von diesen unangenehmen Situationen Szenen zeigt.
Es sind so viele, ich habe mir die alle aufgeschrieben, das sind bestimmt 20 Stück oder so.
Ja.
Wo alle sind vielleicht... Manche sind kleiner als andere, aber das ist wirklich viel, was die da an Warnzeichen praktisch bekommen. So, und wo sie merken müssen, okay, irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Weil es fängt ja schon mit was an, wo ich schon sagen würde, boah, das finde ich richtig schlimm, dass die Tochter da in dem Kinderzimmer mit schlafen soll und von dem anderen Kind halt. Und da irgendwie so auf dem Boden haben die da irgendwie gefühlt so eine kleine Matratze hingelegt, so sah das für mich aus. Und die kennen sich ja gar nicht gut, die Kinder und so. Und das finde ich schon, und dann fängt es ja auch schon damit an, dass die Frau, die da wohnt, die Karin, dass sie dann so sagt, ja, und ist das okay für euch oder so. Die Tochter offensichtlich damit ein Problem hat und die Mutter direkt sagt, ja, nee, das gefällt ihr gut. Das ist alles okay so. So, dass man überhaupt nicht schaut, okay, das Kind sollte doch eigentlich wichtiger sein.
Ja.
So, man muss doch wirklich schauen, okay, fühlt das Kind sich damit wohl? Also beim Schlafplatz finde ich da.
Ja.
Also. Weiß ich nicht.
Das war auch wirklich eine echt die letzte Matratze, die sie da hingelegt haben. Ja. Irgendwie so ein kleines Kissen. Ich habe nicht mal eine Decke gesehen oder so.
Da hinten so eine Hundekissen oder so sah das aus. Mhm. Das ist schon eigentlich nicht machbar. Also, dass da die so Luise, glaube ich, dass die da sofort gesagt hat, nee, alles gut. Aber man will halt, wenn man da gerade erst das Haus betreten hat, eben auch nicht unhöflich sein. Ne?
Sie hat ja noch gesagt, Luise hat ja noch zur Tochter gesagt, wir klären das später. So.
Ja.
Die wollen auf jeden Fall da auch noch diesen sozialen, gesellschaftlichen Frieden aufrecht bewahren, auf jeden Fall. Lassen sich dann auch da noch weitere Sachen mit durchgehen. Was ich auch schlimm fand, ist, dass sie diesen das Wildschwein angeboten bekommt zum Probieren und dann so, nee, möchte ich nicht, bin Vegetarierin und so.
Hm.
Und sie dann trotzdem noch isst.
Ja, er sagt halt das so oft und meint so, ja, das ist das beste Fleisch überhaupt, das musst du probieren. I insist und so, keine Ahnung. Und dann probiert sie das. Also das ist ja auch schon was, wo man weiß, also wo man jetzt aus der Sicht von Patrick weiß, okay, gut, ich kann die zu allem überreden. So. Ja. Also die sind nicht so krass mit ihren Prinzipien und Grenzen und so. Wenn ich das richtig anstelle, dann machen die alles, was ich will. Ja, das ist schon krass.
Ich finde, die schlimmste Red Flag noch am Anfang ist, als sie zusammen auch zu dieser Windmühle gehen und Agnes rutschen will, aber Abel die Rutsche blockiert und Luise mit Abel spricht, er es nicht lösen kann und Luise dann Patrick holt und Patrick ihn den kleinen Abel einfach brutal von der Rutsche wegzieht und ihn da sagt, hier, entschuldige dich jetzt endlich und so.
Mhm.
Und das ist schon, also das andere, das erste ist einfach, kann einfach nur so intolerant und ein bisschen
wenig sensibel oder sein oder keine unsensibel. Ahnung.
Mhm.
Aber das finde ich auch, das fand ich auch sehr überraschend, dass es jetzt auch beim zweiten Mal schauen, dass es dann doch so schnell so krass wurde, weil warum hat er das gemacht? Also sollte man nicht zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen subtiler vorgehen? Also ich glaube, das war fast eine Impulsentscheidung, dass er da, weil er halt seinen Sohn nicht, also seinen Sohn in Anführungszeichen nicht leiden kann, dass der da einfach wütend geworden ist, weil ich kann mir das nicht anders erklären. Du kannst dich doch nicht so verhalten und dann davon ausgehen, also ich meine, es hat ja geklappt, aber davon ausgehen, dass dann niemand was sagt oder das irgendwie komisch findet. Du kannst ja nicht so ein kleines Kind derart grob anpacken. Ne?
Ja.
Das war schon richtig schlimm. Ich glaube, der Junge weint auch ein bisschen und oh Gott.
Ja, ganz, ganz schlimme physische und psychische Gewalt.
Mhm.
Und Luise sieht es dann auch kritisch, spricht das auch an und will dann auch weg.
Mhm.
Das ist dann ja auch schon ihre Entscheidung. Recht früh.
Mhm, stimmt. Stimmt, ja. Immerhin, ne? Finde ich aber auch gut, dass es immer wieder so eingestreut ist, dass klar ist, okay, die finden das schon nicht cool und die wollen schon gehen. Also die sind, dass sie schon, so, und dann wird es halt durch irgendwas immer wieder aufgehalten, aber es ist schon so, sie sehen, sie nehmen das schon wahr.
Ja.
Sie schließen nicht komplett die Augen so davor oder irgendwas. Und dann kriegen sie aber die Essenseinladung, ne?
Ja.
Und dann denken sie, okay, gut, dann hauen wir jetzt nicht ab. Dann ist es jetzt doch wieder cool, dann gehen wir jetzt essen, wenn das so toll ist und die uns einladen.
Mhm. Die verzeihen so viel, ne? Das ist ein bisschen auch wie so hier Biedermann und die Brandstifter.
Mhm.
Solange man die Leute halt so gut noch irgendwas vorspielen kann, dann machen die alles mit. Und ja, wie fandest du die ganzen, die Szene dann in diesem Vier-Sterne-Restaurant?
Ich finde es vorher schon so schlimm, dass sie die Kinder dann einfach beim Babysitter lassen und die Familie kennt ja den Babysitter nicht und die wissen gar nichts davon. Und dann wollen die alle so aufbrechen und dann meint die Karin so, ja, hier der Babysitter kommt und die kleine Agnes weiß überhaupt nichts und so und der wird das auch nicht richtig erklärt und dann gehen die einfach.
Der Babysitter kann sich auch nicht mit dir verständigen, der spricht ja nicht mal in Englisch.
Ja, und man kann doch nicht eine Familie, die man kaum kennt, in einem Ort, an dem man noch nicht mal einen Tag war, irgendwie da das Kind da lassen.
Ja.
Und das hätte ich nicht gemacht. Also spätestens an der Stelle wäre ich ausgestiegen.
Ja.
Gar keinen Fall.
Ja.
Ich hätte das Kind auf jeden Fall mitgenommen. Oder was auch immer. Oder ich wäre da geblieben halt. Naja, gut. Dann sind sie im Restaurant. Das war auch alles ganz, ganz unangenehm. Ne?
Mhm.
Allein das Gespräch dann wieder über das Vegetarier-Sein und so, wo Patrick dann plötzlich gar kein Verständnis mehr aufbringt und sie dann da fast so argumentativ herausfordert und super unangenehm auf jeden Fall.
Vor allem ist es ja auch sein Argument, was er damals gebracht hat, so.
Mhm.
Vorteil vom Vegetarismus ist, es ist ja ökologisch sinnvoll. Und dann bringt er es hervor und dann sagt sie, aber du isst doch Fisch und sowas. Weißt du überhaupt die Fischwirtschaft und sowas? Mhm. Die ist ganz schlimm.
Oh Gott. Ja, und da kann sie natürlich nichts machen, weil sie auch dann total überfordert ist, weil damit hat sie ja nun nicht gerechnet und dann ist sie da total hilflos und kann sich da ja auch gar nicht rausargumentieren, weil sie das ja so aus dem Nichts irgendwie trifft. Und ich glaube, er macht sich da sogar wirklich so abfällig dann drüber lustig so ein bisschen und auch zu dem Kellner und so. Aber auf Niederländisch, sodass sie das gar nicht versteht, aber oh, das ist alles so furchtbar.
Ja, total.
Ja, und dann
Kommt die Tanzszene.
Dann kommt die Tanzszene, Simon. Was sagst du denn dazu?
Ja, unangenehm.
Unangenehm.
Also alles ist schlimm, wenn man sich da reinversetzt, so keine Ahnung. Die tanzen, also die sind auch komplett alleine da in diesem Etablissement und
Die haben da ordentlich getankt, alle, ne?
Ja, genau. Und dann machen die da so heftig rum.
Auch das, ja. Also in so einer Situation willst du halt nicht sein.
Ja, aber ich glaube, auch das ist irgendwie geplant von Patrick gewesen. Also gerade dieses super Sexuelle auszusenden, weil er denkt oder er die Beobachtung auch gemacht hat im Hotel. Er stand ja die ganze Zeit nachts vor deren Fenster so deren Eheleben läuft nicht mehr so gut.
Könnte sein, ja.
Machen wir da mal hier was vor.
Ja, dann, um die nochmal zu demütigen.
Genau.
Aber das ist ja auch nichts, was man dann direkt vielleicht anspricht. Weil man ist halt peinlich berührt und so, aber das ist halt wieder so ein Thema, was so heikel ist vielleicht, ne? Dass man das einfach machen kann und die andere Partei fühlt sich dann halt unwohl, aber sie sagt nichts, weil es halt ein doofes Thema ist. Das ist eigentlich sehr clever.
Ja. Und hier haben wir dann auch wieder so der Teufel, der da natürlich sich komplett frei ausleben kann und das öffentlich auch explizit zeigt. Und die beiden anderen, die, naja,
ja, die haben
das verstößt, genau, das verstößt schon irgendwie gegen die gesellschaftliche Norm, da so intim zu werden auf der Tanzfläche.
Ja, 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 das Schamgefühl, was ja auch Adam und Eva irgendwann treffen im Paradies, das ist da auf jeden Fall Thema.
Und dann wird es ja auch noch schlimmer, als sie die Rechnung bezahlen müssen.
Ja.
Patrick sagt, da haben wir welche Spaß gemacht, ne? Hier kannst du vielleicht mal mit reingehen und so. Und Björn sagt, na gut, dann teilen wir uns das. Patrick keine Antwort, dann kommt die Rechnung und Björn muss alles zahlen. Und er macht es dann auch einfach.
Ja, naja, ja, keine Ahnung. Also, aber was soll man in so einer Situation auch machen, ne? Also, du hast dann da das Kartenlesegerät und dann musst du halt bezahlen.
Ja.
Also, du kommst ja auch nicht anders aus dieser Situation raus. Du kannst ja da keinen Streit anfangen.
Eben, das geht nicht.
Die wollen da schlafen und alles. Also, es ist wirklich, wirklich clever alles.
Total.
Und dann wird es ja noch viel, viel schlimmer, weil dann steigen sie alle vier ins Auto. Patrick fährt halt sturzbetrunken oder der tut zumindest so, als wäre er sturzbetrunken. Macht dann noch so ganz laut Musik an und so. Genau. Und die und Björn und Luise sind denen ja da auch wirklich völlig schutzlos ausgeliefert. Und sie versuchen am Anfang noch irgendwie uns auch zu sagen, ja, hier, keine Ahnung, mach die Musik leiser und so. Aber da wird sich eigentlich mehr so eher drüber lustig gemacht. Und dann fährt er halt total Schlangenlinien und so. Also das ist ja wirklich, ich weiß auch da, was soll man machen, ne? Die kommen ja nicht alleine zurück. Du musst ja praktisch in das Auto steigen und du kannst ja nicht einfach aussteigen. Das ist schon auch eine der schlimmsten Situationen, glaube ich, in diesem Film.
Ja.
Es gibt so viele. Das kann man gar nicht ranken. Aber das fand ich schon sehr, sehr, sehr hart.
Genau. Ich habe mir auch auf jeden Fall nochmal aufgeschrieben, dieses Ausgeliefertsein. Das ist ja eh mit eins als der schlimmsten Horrorfilm-Tropes. Bist halt in diesem Auto eingesperrt und ganz, ganz schlimm.
Das wiederholt sich ja gleich dann nochmal in der nächsten Szene mit dieser Duschszene, ne?
Ja, stimmt, stimmt.
Das ist schon ähnlich, finde ich. Weil die Luise geht dann duschen. Und dann kommt Patrick einfach rein und putzt sich die Zähne.
Auch hier werden wieder gesellschaftliche Normen gebrochen.
Ja, stimmt. Ja.
Da, als ob Patrick das auch wirklich sucht, ne? Er überschreitet jede Linie, die er findet.
Ja, es ist halt, er provoziert, er versucht, ne, er guckt, okay, was machen die? Sagen die irgendwas? Aber auch da, was soll sie denn machen? Sie steht nackt in der Dusche.
Ja.
Was soll sie machen? Keine Ahnung.
Ja. Ja, und dann, ich sollte nicht erklären, warum dann Luise ins Bett geht, ohne diese Geschichte zu erwähnen und mit Björn schläft. Und
ja.
Meine Theorie jetzt wäre, dass das auch geplant war oder die Reaktion von Luise geplant war durch Patrick. Dieses sexuelle Vorspiel in der Bar und sowas.
Ja.
um dann anzuspielen, solche, guck mal, wir haben hier eine richtig heiße Ehe und ihr
ja,
seid
aber
richtig traurig.
Das ist doch der falsche Zeitpunkt so, oder? Weil das war ja, wie gesagt, sie ist ja seit einer Stunde oder so in so einer ganz unangenehmen Situation. Da, also weiß ich nicht, ob das dann irgendwie wirklich, ob ihre Ehe jetzt dadurch angeheizt wurde, weißt du? Also sie fühlt sich ja eigentlich furchtbar. Und dann ist es nicht der, weiß ich nicht, finde ich, nicht der richtige Zeitpunkt. Aber es kann schon trotzdem sein.
Ja, ja, genau. Also dass es unvernünftig ist und sowas, das würde ich ja auch gar nicht in Frage stellen. Ja. Weil es klopft dann ja auch irgendwann die Tochter, die auch dringend auch da zu ihren Eltern möchte und die dann einfach noch ihren Film weiterfahren. Und dann haben ja Patrick und Karin die Möglichkeit, das Kind zu sich ins Bett zu holen. So.
Ja.
Als ob das alles ein Plan ist, das ist nicht zufällig passiert so.
Ja, ich meine, die können auch vielleicht, die sind halt clever, die können auch gut improvisieren. Also, sie hätten dann auch irgendwelche anderen Situationen noch gefunden, aber sie nehmen halt das, was sie kriegen können.
Ja.
Und das war natürlich auch super.
Ja.
Um die dann noch mehr irgendwie ja, in so eine unangenehme Situation zu bringen. Und ich meine, so Luise ist geisteswegen gegenwärtig genug, dass sie ihre Tochter da dann auf jeden Fall auch findet.
Ja.
Und sie dann mit zu sich nimmt. Und das ist ja dann auch der Punkt, wo sie dann sagt, okay. Wo sie dann auch den Mann weckt und sagt, wir müssen jetzt fahren.
Und man denkt als Zuschauer, als sie dann im Auto sitzen, okay, sie haben es geschafft, aus dieser Hölle zu entkommen.
Ja, sie sind schon auf der Autobahn praktisch.
Ja, aber leider hat
Agnes
ihren Lindus.
Ninus.
Ihren Ninus verloren.
Oh.
Schon wieder, ihr Kuscheltier.
Muss man besser darauf aufpassen.
Ja.
Aber das ist wirklich auch unangenehm, ne? Ja, weil man dann denkt, scheiß drauf, es sollte doch wichtigere Dinge geben. Aber dann kann Björn natürlich nicht mit ansehen, dass seine Tochter weint und dreht wirklich einfach nochmal um. Oh Gott, ja, das ist, glaube ich, auch so ein Horrorfilm-Trope.
Ja.
Das ist so, ja, dass man dann, ja, wie gesagt, nochmal umkehrt. Richtig dumm. Und dann ist es ja noch mal so zusätzlich unangenehm, weil sie dann da halten vor dem Haus. Björn aussteigt, ins Haus reingeht, um den Hasen zu holen. Und in dem Moment findet dann die kleine Agnes den Hasen doch noch unterm Sitz.
Ach ja.
Typisch Kinder. Nein, ich weiß es nicht. Das ist schon gemein.
Mhm.
Und das kann ja auch nicht geplant sein durch die Familie, durch die Bösen.
Das stimmt.
Also, dass die Flucht, wenn die gelungen wäre, wäre sie gelungen.
Ja.
Das Risiko gehen sie vielleicht dann auch ein.
Mhm.
Oder, ja, oder weiß ich nicht, haben halt vielleicht das einfach nicht mitbekommen.
Ja.
Aber das war nun wirklich nicht geplant. Das ist selbstverschuldet.
Das war auf jeden Fall Glück, ja.
Ja.
Und dann sehen wir, finde ich, eine sehr, sehr coole Szene, wo wir gehen zusammen mit Luise ins Haus, wo Björn bereits mit Karin und Patrick redet. Letztere sind sehr aufgebracht und irgendwie auch enttäuscht, weil die Gäste ja plötzlich über Nacht fahren wollten.
Ja, die wirken so völlig verletzt und so.
Ja.
Wie ein Häufchen Elend stehen sie da irgendwie und denken so, hä, was haben wir denn falsch gemacht und so. Was ist denn los? Ihr hättet uns doch sagen können und so.
Ja.
Ein super Schauspiel auf jeden Fall.
Ja. Und dann finde ich die Rolle von Karin richtig cool, weil sie konfrontiert dann auch vor allem Luise mit all den schlimmen Szenen, die wir gerade genannt haben, und dreht es einfach um und dreht die Perspektive ad absurdum und sagt dann, okay, ihr mögt die Matratze nicht, wir sind halt arm.
Mhm.
Ihr seid hier reiche Leute und wollt ihr nicht unseren Lebensstandard haben und sowas. Und dann sagt sie hier, wir lieben uns halt, da können wir doch nichts für und sowas.
Mhm.
Und ich finde, das hat dazu geführt, dass Björn und vor allem Luise dann in einer Wortneuschöpfung von dir guilt-locked sind.
Ja.
Sie fühlen sich jetzt schuldig,
ja,
weil sie, okay, vielleicht haben die ja recht, vielleicht sind wir wirklich abgehoben.
Klar, man hat die richtigen Worte gefunden, die haben richtig schlechtes Gewissen.
Ja.
So clever.
Und aus den Schuldgefühlen bleiben sie dann noch länger.
Was ich da auch charakterisierend fand für Björn, war, also er muss ja erstmal diese Argumentation führen. Er muss denen erklären, warum die jetzt abhauen wollten.
Ja.
Und er ist völlig überfordert damit. Er ist da irgendwas am Rumstammeln. Er findet auch in seinem Kopf die Argumente nicht irgendwie so richtig. Weil es sind ja auch alles, wenn man sie so erzählt, klingt es vielleicht irgendwie lächerlich auch. Ne? Das ist immer irgendwie
er
auch so.
Auch sehr lächerlich,
er hat super lächerlich. Man hätte es viel besser machen können oder viel.
Ja.
Aber er ist in dem Moment, er war ja auch nicht vorbereitet auf dieses Gespräch. Und dann kommt seine Frau dazu und dann guckt er die ganze Zeit immer wieder zu seiner Frau, so, weil er wirklich da raus will aus diesem Konflikt. Konflikt, der ist überhaupt sehr konfliktscheu natürlich, ja. Und kann das und ist so super harmoniebedürftig offenbar und kann das gar nicht und kann das auch vielleicht gar nicht aushalten. Mhm. Und hofft dann, dass seine Frau übernimmt, was er dann irgendwann auch tut. Ja. Weil seine Frau ist ja eigentlich deutlich besser drin. Aber auch sie wird da gegilt-trapped oder gegilt-locked.
Ja.
Ja. Und dann sagen sie noch, ja, bleib doch hier, heute wird ein ganz toller Tag. Wir haben uns so viele tolle Sachen vorgenommen heute. Und dann ist so Schnitt, keine Ahnung. Die Frauen stehen im Garten und schneiden irgendwie Gras oder so. Das ist überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, die machen irgendwas Cooles. Aber irgendwie ist der Tag auch gar nicht so toll.
Mhm. Genau. Und also genau, die Frauen sitzen im Garten, schneiden, machen da Gartenkram. Wo auch nochmal schon die Schere, die Zungenschere zum Vorschein kommt und von Karin einfach abgetan wird mit, ach, diese Schere, die ist so stumpf.
Och.
Was dann endet, dann diese Szene nochmal ein bisschen schlimmer macht.
Das ist aber auch ein Detail, was man erst so beim zweiten Mal schauen oder sowas bemerkt. Das ist total cool.
Ja. Und während die Frauen im Garten arbeiten, fahren Patrick und Björn mit dem Auto einkaufen, trinken Bier und dann kommt es ja auch zu dieser Szene, mit der ich da meine Theorie eingeleitet habe, dass sie diese traurige Musik hören und Björn sich öffnet und Patrick auch diese Urschreitherapie vorschlägt. Und da fahren sie ja bereits zu dem Punkt, wo sie am Ende auch gesteinigt werden. Und was ich dann auch wieder hier ein richtig, richtig cooles Foreshadowing finde, sie schreien nacheinander und man hört das dann aus der Entfernung und dann ganz dumpf den Schrei von Björn.
Ja.
Und später, als sie das letzte Mal auf der Flucht sind, ist Björn versucht er über diesen Art Burggraben zu diesem Bauernhaus zu gelangen, versucht er Hilfe zu holen, aber da ist niemand, er ist alleine. Und da gibt es auch nochmal diesen Schrei und den Shot aus der Entfernung und dann diesen gedämpften Schrei. So, cool.
Mhm.
Dieser ganze Film ist perfekt aligned.
Ja, wirklich. Also große Klasse.
Und dann kommen wir, glaube ich, mit zu einer der schlimmsten Szenen überhaupt. Ohne richtig physische Gewalt. Denn diese Tanzszene.
Ja. Also, boah, das ist auch, das verfolgt mich auch.
Mhm.
Also die Vorstellung, dass man da mit im Raum ist oder eins der Kinder ist oder eins der Elternteile ist da irgendwie von Agnes. Also das ist wirklich ganz unangenehm.
Ja.
Die Kinder haben da so eine Choreografie einstudiert, was ja so ein typisches Ding ist, voll cool. Auch cool, dass der Junge, der ja sonst nie was sagt, nicht reden kann, dass der damit eben sich dann doch angefreundet hat offenbar mit Agnes und dass die dann da so einen kleinen Tanz aufführen. Mhm. Und dann ist es halt ganz unangenehm so, dass der Patrick da das immer wieder unterbricht und die Musik ausmacht und irgendwie meint, ja, hier, du musst dich mehr anstrengen, du triffst überhaupt nicht den Takt und so und schau mal, wie sie das macht und so und du kannst das überhaupt nicht. Und so. Also ihn da ganz, ganz schlimm fertig macht.
Ja, und ich finde das auch, dass wie der ganze Film steigern sich die Gewaltausbrüche von Patrick.
Ja.
Erst kritisiert er es und sagt, ich mache es besser und am Ende macht er ihn ja lächerlich, steht auf und macht mit ihm da diese Schritte vor und macht Agnes so viel Angst, dass sie da nicht mitmachen will.
Hm.
Aber Agnes am Ende dann auch wieder zum Tanz gezwungen wird von ihren Eltern, so jetzt mach nochmal weiter.
Ja, so. Das ist auch krass, dass die Eltern da erstmal noch mitspielen.
Ja.
So für den guten Frieden oder was.
Ja.
Obwohl das ja, also, das also, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man in der Situation dann wirklich möchte, wie gesagt, dass das Kind da durch muss halt. Also, dass man seiner eigenen Tochter meint, so, ja, du musst da jetzt durch.
Ja.
Dass man ihr das, dass die ihr das antun. Das kann ich nicht so gut nachvollziehen.
Mhm.
Und danach kriegt er aber auch die Mutter einen kleinen Nervenzusammenbruch.
Ja, ich meine, nachdem auch Patrick auch da das Geschenk sogar die Tasse gegen die Wand schmeißt.
Mhm. Stimmt.
Und da es auch einfach wirklich auch gefährlich werden kann. Also auch wirklich um Leib und Leben gesorgt werden muss.
Mhm.
Da erst hat sie ihren Anfall.
Ja, und dann geht sie aber auch raus und will allein sein. Und dann kommt ja irgendwie ihr Mann hinterher und versucht sie irgendwie, keine Ahnung, zu beruhigen oder so. Und dann kommt Agnes hinterher und dann schreit sie Agnes noch an und meint, geh einfach weg, geh rein.
Mhm.
Also auch da ist überhaupt keine, also das heißt auch, aber da ist so überhaupt kein Support da irgendwie, Oder dass es ja in erster Linie darum gehen sollte, vielleicht auch das Kind zu beschützen.
Ja, ich finde eh, da fällt mir auch auf, Agnes ist eh, auf sie wird kaum gehört.
Genau, also so einerseits tun sie schon so und sie lassen sie bei ihr schlafen, also bei sich schlafen im Ehebett und so. Und also sie denken bestimmt, sie sind gute Eltern, aber das sind sie nicht wirklich.
Es gibt viele Szenen, wo Agnes einfach auf dem Tablet irgendwas guckt und dadurch auch abgelenkt ist. So, sie sind nie wirklich an diesen Gesprächen teil. Sie ist nicht wirklich involviert in den Entscheidungen. Sie ist auch einfach irgendwie so gefühlt, einfach nur so ein, vielleicht ist das auch zu hart, aber sie ist einfach so, okay, sie ist unser Kind, aber jetzt nicht wirklich Teil dieser Familie oder Teil dieser Entscheidung. Es ist einfach nur irgendwie jetzt, wir haben halt ein Kind, weil wir reiche dänische Akademiker sind. So. Wir haben halt unser Einzelkind. So.
Ja, das ist interessant, weil ich das sowieso auch im großen Ganzen, auch der Abel wird ja genauso ignoriert die ganze Zeit. Und deswegen finde ich das krass, weil eigentlich könnte man denken, okay, dieser bösen Familie geht es darum, das beste Kind zu finden oder so, oder dass die ein Kind haben. Und das in einer anderen Geschichte wäre es so, okay, sie haben ihr Kind verloren und wollen ein neues Kind, um das zu ersetzen oder irgendwie sowas. Aber es geht in dieser ganzen Geschichte überhaupt nicht um Kinder.
Ja.
Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die ein Kind haben wollen oder so. Die hassen Kinder. Mhm. Das merkt man ja auch die ganze Zeit, dieses ständige Korrigieren und so. Und dieses, sie wollen nicht, dass das Kind nervt. Und sie wollen, dass das Kind perfekt tanzt und so. Sie wollen im Grunde, dass das Kind am besten ist wie ein Erwachsener oder halt, wenn nicht, dann einfach leise ist.
Ja, ja.
Also, das ist spannend, ja. Weil fast genauso eine Nebenrolle halt dann dadurch oder so genauso unterdrückt wie irgendwie der Abel wird, wird Agnes irgendwie auch. Also, weil sie genauso wenig irgendwie eine Rolle spielt.
Mhm. Vielleicht jetzt nochmal spannend, den Film in diesem Aspekt nochmal zu sehen, wenn Agnes wirklich mal was sagt, ob dann diese ganze Katastrophe von Anfang an verhindert werden könnte, wenn sie nämlich sagt, so, ich fühle mich hier nicht wohl. Okay, Kind, wir nehmen das wahr, wir hören auf dich, wir fahren. Oder wir tun nichts mit dieser Familie, wir befassen uns nicht mit der.
Ja, ich glaube, Agnes hat das auch nicht gelernt, für sich selbst einzustehen.
Ja.
Die Eltern können das ja auch nicht. Und deswegen, wo soll dieses Kind das herhaben? Und das Kind hat gar nicht, glaube ich, die weiß nicht, dass sie ein Recht dazu hat, auch zu sagen, wenn sie sich nicht wohlfühlt.
Ja.
Weil wenn sie es versucht, dann wird es ignoriert.
Ja.
Also wenn sie zum Beispiel so zu verstehen gibt, sie will hier gar nicht schlafen oder sowas. Und sie will eigentlich Hilfe von ihrer Mutter. Klar, die Mutter lässt sie bei sich dann schlafen. Also keine Ahnung, wenn sie weint oder so, dann kriegen die das ja schon mit. Aber
dann haben wir die Sexszene und sie wird ignoriert.
Da wird sie komplett ignoriert. In so einer Situation, wo in diesem Haus, also das ist... Wir haben ja sogar noch die Szene am Tisch, wo, das ist, glaube ich, vor der Tanzszene.
Du hast recht.
Wo sie auch darüber reden, dass die Niederlande
den besten Käse
hat. Nur Deutschland exportiert mehr Käse. Keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Aber er wollte auf jeden Fall darauf hinaus, dass die Niederlande den besten Käse haben.
Ja, ich glaube, die Szene wollte uns auch noch zeigen, dass er einfach die Themen bestimmt so.
Ja.
Er haut da den langweiligsten oder nationalistischen Käse, halt Käse, ne? Ich will jetzt da kein neues Fass aufmachen. Aber das halt einfach diese Themen da aufspricht. Und da kann man doch nicht gegen argumentieren. Ich glaube, alle kennen solche Personen, wo man dann einfach sagt, ja.
Genau, er redet ja komplett alleine. Aber parallel am Tisch findet noch eine komplett andere Geschichte statt, über die er einfach drüber spricht.
Ja.
Weil irgendwie passt es der Kari nicht, wie Agnes ist.
Ja.
Ich habe nicht ganz verstanden, ob sie ein Problem damit hat, also ob das sie zu laut ist oder irgendwas. Aber auf jeden Fall fängt sie an, Agnes zurechtzuweisen. So als wäre das ihr Kind. Oder man redet auch nicht mit seinem eigenen Kind so, aber sie nimmt sich irgendwie heraus, die dazu erziehen zu wollen oder sowas.
Kari nimmt sich auch sogar die Serviette und wischt ihr was am Mundwinkel weg und sowas.
Ja, soll natürlich so ein bisschen Foreshadowing vielleicht auch sein, dass sie halt, dass sie vielleicht in dem Moment schon denkt, okay, das ist ihr Kind.
Ja.
Und auch da ist es so, dass die Mutter halt zuerst meint, ja, mach das, was Karin sagt.
Genau, man guckt erst zu, so, sehr lange Zeit.
Genau, und dann, wenn es dann zu extrem wird oder so, ist sie dann doch sauer.
Aber auch diese Szene finde ich auch einfach geil, weil die ohne Schnitt funktioniert. Man sieht alles, und wieder, man sieht Agnes nur im Rücken, man sieht nicht ihre Reaktion, weil die ist ja egal.
Stimmt,
ja. Das wird nicht gekümmert, man sieht dann nur die Reaktion von Luise. Björn ist eh AFK am Zuhören. Aber wie Luise dann auch, wie sie das schauspielert, sie wird immer gestresst. Also sie wird immer, okay, jetzt muss ich gleich was sagen. Und jetzt sage ich auch was. Und das sieht so cool aus.
Ja, absolut.
Da finde ich sehr viel.
Und ich glaube, auch das ist wieder so eine typische Situation, die die Eltern aus dem echten Leben wahrscheinlich auch kennen. Mhm. Also, oder wo man halt weiß, okay, das ist wirklich blöd. Das ist wirklich blöd, wenn man einerseits auch vielleicht mitkriegt, eine andere Familie, die behandeln ihr eigenes Kind irgendwie nicht so, wie man die selbst behandeln würde. Genau, oder man ist irgendwo und dann fangen die an, dein Kind zu kritisieren. So, wann sagt man was? So, wie Übermutter willst du sein? Ja. Du musst irgendwie versuchen, dein Kind zu beschützen vielleicht. Oder also das ist eine schwere Situation, dann was dagegen zu sagen. So, wann ist der richtige Zeitpunkt? Das ist auch eine reale Angst, glaube ich, die oder reale, ja, richtig unangenehme Situation halt. Sehr, sehr treffend und cool dargestellt hier.
Ja. Ich finde Karin, wie sie, oder was sie für Text hat, was sie für ein Drehbuch bekommen hat, ist so cool. Sie ist so ein intriganter Charakter.
Genau, am Anfang denkt man ja, sie ist die Nette.
Genau, ja.
Am Anfang denkt man gar nicht, man denkt vielleicht, er ist böse, aber man denkt, sie ist vielleicht, sie weiß vielleicht gar nichts davon oder so. Und dann wird sie irgendwie, ja, ich weiß nicht, fast, nein, nicht schlimmer, aber genauso schlimm wie er. So.
Das wäre für ein Level.
Ja.
Genau, und dann nach der Tischessenszene und dem Tanz könnte man ja denken, okay, das ist jetzt der Punkt, wo sie nach Hause fahren. Aber nein, sie entscheiden sich nochmal eine Nacht dort zu schlafen.
Ja, weiß ich nicht, warum überhaupt. Es wird nicht erklärt, oder? Nee. Reden die kurz drüber? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, bis Björn sich dann nochmal die Zähne putzt und Patrick reingeht und pinkelt.
Ja.
Ich glaube, er pinkelt in die Dusche auch. Ja. Was ich auch weird finde, weil eigentlich hatten die voll den Bonding-Tag. So. Björn hat sich richtig verknallt irgendwie in Patrick und so. Und eigentlich sollte doch, also es ist krass, dass das dann wieder so bricht. Also dass er einerseits sowas aufbaut und dass dann einfach dieses Vertrauen aber auch sofort wieder einreißt. Das ist dem völlig egal.
Ja, weil er weiß, es funktioniert.
Ja.
Er kann halt da machen, und das kommt ja später nochmal am Ende, das wichtige Zitat in diesem Film. Björn lässt das auch alles geschehen. Was ich inhaltlich noch in dieser Szene cool fand, oder stilistisch ist, Björn guckt ja häufig in den Spiegel oder so. Also in den Rückspiegel oder ins Fenster und sowas. Und in dem Moment, wo er in den Spiegel schaut, dreht sich auch Patrick, oder sie guckt die ganze Zeit in den Spiegel, aber auch Patrick schaut dann in den Spiegel und beide schauen sich an. Und fand ich.
Ja, das ist einfach auch dann wirklich nochmal so eine direkte Machtdemonstration, oder? Ja. Dass er ihm einfach in die Augen schaut nach der Aktion.
Ja.
Ja. Ihm ist absolut nichts unangenehm auf jeden Fall. Und Björn ist halt wirklich eingeschüchtert. Also das ist dann, der weiß, dass er nichts tun kann.
Ja.
Ja. Der weiß auch nicht, wie er da rauskommen soll. Aber dass die nicht einfach fahren in dem Moment, ist völlig wahnsinnig. Als ob die vielleicht zu dem Zeitpunkt schon so krass gedemütigt sind und so viel haben mit sich machen lassen, dass sie jetzt auch denken, jetzt können wir gar nicht mehr gehen.
Vielleicht haben die auch wirklich einfach Angst.
Ja,
kann die auch denken, sein. Okay, ich mache jetzt noch diese eine Nacht, dann kommen wir morgen, fahren wir sicher nach Hause.
Ich meine, es wurde jetzt denen nicht irgendwie direkt Gewalt angedroht oder sowas. Aber kann schon sein. Also sind mindestens eingeschüchtert.
Ja. Und vielleicht fällt auch so, Björn kann sich nicht mehr wirklich auf Luise verlassen, weil sie hat ja auch ihren Nervenzusammenbruch gehabt und hat Agnes angeschrien. Und Luise kann sie eh nicht auf Björn verlassen, der da eh schon komplett unter deren Fittiche ist. So, wer sollte denn da jetzt entscheiden?
Ja, stimmt.
Agnes?
Stimmt.
So, die Kompetenz fehlt einfach.
Ja.
Und dann haben wir wieder eine Szene, wo Björn im Bett liegt und gestört wird von einem lauten Sound, als ob jemand laut Fernseher hört. Und das geht er dann auf der, untersucht er und sieht, dass im Wohnzimmer der Fernseher auf volle Lautstärke läuft und niemand guckt zu. Er macht den Fernseher aus und dann hört er, dass der Wasserhahn auch läuft, ohne dass da jemand steht. Und er macht den Wasserhahn zu. Und dann sieht er aus dem Fenster und hört, dass diese Tür zu diesem Schuppen oder was das ist, offen ist und quietscht und das Licht da brennt. Und er geht da weiter und findet da einen Raum mit ganz vielen Kameras, wo es dann noch in die Treppe hochgeht. Und an der Wand oder an der Decke sind ganz viele Polaroid-Bilder oder normale Bilder, keine Ahnung, von ähnlichen Familien in der gleichen Konstellation wie die Protagonisten hier.
Die sehen wirklich erstaunlich gleich aus, auch die ganzen Bilder.
Ja.
Richtig cool.
Als ob die da wirklich diesen Akademiker-Stereotype da sich immer raussuchen.
Ja, irgendwie, ja. Du hast immer irgendwie ein Kind mit Kuscheltier und die stehen immer irgendwie die böse Familie steht links und die nette Familie steht rechts auf dem Bild. Mhm. Das ist richtig inszeniert einfach. Mhm. Also krass.
Ja.
Genau, und dann fällt einem auf, indem man dann so verschiedene Bilder sieht, die haben immer ein anderes Kind.
Ja.
Und ich weiß es noch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ich hatte das so crazy, weil man muss das ja erstmal alles verarbeiten in seinem Gehirn und so. Aber ich weiß noch, wie ich da saß und dachte, oh mein Gott, das ist ein anderes Kind.
Ja.
Ich fand das so cool. Also ich fand das so ein cooler Plot-Twist. Du kannst das nicht vorhersehen.
Das geht nicht.
Überhaupt nicht. Das ist so krass. Und das ergibt trotzdem dann total alles Sinn halt. Ja. Also es ist wirklich wahrscheinlich einer meiner Lieblingstwists. Ja. Also es ist schon cool.
Die Kamera geht über diese Bilder hinweg. Und man sieht dann auch immer, man sieht dann einen glücklichen Abel. Mhm. Und dann ein Jahr später ist es dann der traurige Abel. Und das zieht sich dann mit Hunderten Kindern. Das hat
diese
Kindern.
Kette an Kindern, genau, wie immer aus dem glücklichen Kind, das vielleicht noch die Zunge raussteckt.
Ja, genau.
Das traurige Kind wird, das völlig verstört ist und keine Zunge mehr hat.
Das sind ja auch eigentlich so viele Bilder. Das wirkt ja schon fast übernatürlich.
Ja, das ist auch so ein bisschen drüber vielleicht, ne?
Ja.
Also, das sind halt bestimmt 100 Bilder. Die können das ja nicht 100 Mal schon durchgeführt haben, das Ganze. Aber so wird es uns dargestellt.
Es ist wirklich der Teufel.
Ja, so stimmt, ja.
Die altern einfach
nicht. Es ist nicht machbar. Also, glaube ich. Realistischen Rahmen allein. Also, irgendwann kommt man denen schon auf die Schliche.
Ja.
Also, das geht sowieso nicht, glaube ich. Die können auch nicht da ständig irgendwelche Kinder entführen und dann kommen die mit dem Kind über die Grenze, zum Beispiel da irgendwie.
Nee.
Und so, das würde man ja, man muss ja auch hat ja auch mal eine Passkontrolle oder so. Du checkst doch, wenn das, also, und da ständig verschwinden da Leute im Urlaub und kommen nie wieder.
Immer im gleichen Hotel.
Ja, und nur weil das dann über einer Ländergrenze ist oder so. Ja, ich weiß nicht, ob es immer ins selbe Hotel, das wäre ja noch absurder. Aber ich glaube, das ist alles nicht machbar. Du kamst damit nicht durch, vor allem nicht über halt 20 Jahre oder was, wie lange die das schon machen.
Ja.
Das ist ein bisschen übernatürlich, ja. Aber es ist auf jeden Fall eindrucksvoll, weil du halt diese toll angeordneten Bilder da hast in diesem Dachboden.
Mhm.
Es ist schon cool, dass es so viele sind auch. Es hätte auch, wäre auch blöd, wenn es so drei gewesen wären. Mhm. Und wir haben ja auch darüber geredet vorhin, dass er da so richtig hingelotst wurde.
Ja.
Also man hat ihm praktisch so eine Schnitzeljagd oder sowas gebaut. Dass er auf jeden Fall auf dieses Geheimnis jetzt stößt.
Ja, und da bin ich auch so auf diese Theorie gekommen, dass das alles geplant sein muss.
Mhm.
Jeder Schritt.
Ja, also wenn es der Teufel ist, kann der ja auch ein bisschen die Leute noch viel krasser vielleicht durchschauen und noch viel mehr antizipieren, was die machen. Aber es scheint so zu sein, als würde jede Familie, die er sich da aussucht, exakt das Gleiche machen, als wäre das völlig absehbar und keine Familie unterscheidet sich von der anderen.
Ja.
Das wäre schon krass.
Unheimlicher Gedanke auch. Mhm. So, wenn man nach
kannst du jede Familie, die einen bestimmten Persönlichkeitstyp hat, auf die gleiche Weise manipulieren?
Ja. Ich meine, das, was Patrick vielleicht auch zeigt, was auch unangenehm ist, aber diese göttliche Ordnung, die es da gibt, was ist das dann am Ende? Ist das dann immer ein Copy-Paste von immer der gleichen Stereotype-Familie, die ihr eigenes Kind dann auch nicht wirklich liebt, sondern einfach nur irgendwie vor sich her schiebt? Ist der Teufel hier der Gute eigentlich?
Ja, wahrscheinlich. Man muss doch dem ein Ende setzen.
Ja, aber wer weiß dann halt...
Die armen Kinder.
Wer weiß dann halt, wie das Chaos dann aussieht, ne? Wenn es diese Stereotype-Menschen nicht gibt.
Mhm.
Ich denke, Chaos wird dann noch schlimmer. Aber für den Teufel macht er auf jeden Fall alles richtig.
Mhm.
Er fühlt diesen Kampf wirklich überzeugt.
Was wir jetzt auf jeden Fall noch nicht, also was wir gerade einfach geskippt haben, ist, dass das Kind tot im Pool liegt.
Nee, das kommt, glaube ich, nach der Bilderszene erst.
Wirklich?
Oder?
Ich dachte, er sieht es schon irgendwie auf dem Weg in den Schuppen. Aber vielleicht sieht er es auch direkt danach. Aber es ist auf jeden Fall dann eine Szene oder die geht dann ineinander über.
Ich habe halt gedacht, dass er das Kind sieht und dann flüchtet.
Macht ja auch mehr Sinn vom Spannungsbogen. Vielleicht, wenn er das tote Kind sieht, spaziert er nicht erstmal noch in den Schuppen.
Ja.
Aber ja, also es ist wohl auch dann so wohl, dass die sich nicht nur ein neues Kind jedes Mal entführen, sondern das alte dann auch entsorgen.
Ja. Und das finde ich auch ganz schlimm, dass sie das Kind in dem Pool ertränken, wo die vorher noch brohaft zusammen rumgealbert und Bier getrunken haben.
Hm.
Und halt auch die anderen Kinder auch ertränkt
wurden. Also wenige Stunden davor.
Ja.
Ich weiß auch nicht, inwieweit... Naja, das wird schon komplett geplant sein, ja. Na, die haben ja gewusst, okay, das klappt alles, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das Kind zu töten.
Ja.
Weil ich erst gedacht habe, ihm war es vielleicht auch einfach zu viel, dass das Kind wieder geschrien hat. Weil das muss man ja auch sagen, Abel schreit sich da in den Schlaf jede Nacht. Mhm. Das ist ja auch super verstörend, dass die Familie das auch mitkriegt und nichts sagt, also die Gastfamilie.
Ja.
Oder was sagt, aber halt dann einfach, ja, okay, gut, dem geht's halt nicht gut. Das ist schon krass brutal, weil ich meine, der Teufel will da vielleicht ein Exempel statuieren und so, aber das Opfer sind halt am meisten ja die völlig unschuldigen Kinder, ne?
Hm. Ja, schon total.
Ist halt eindrucksvoll.
Das ist, was du sagst, die allerletzte Szene ist ja auch wirklich, wo man, dass man Kinder unter der Sonne spielen sieht und sowas.
Genau.
Und ob das irgendwie die Werbung ist für die beiden, die jetzt in den Urlaub fahren und sich jetzt das neue Kind aussuchen. Ach,
ja. Da geht es dann doch mal um die Kinder am Ende, dass man nochmal sieht, dass einem das nochmal als Zuschauer vor Augen geführt wird, dass ja, dass es da diese unschuldigen, reinen Kinderseelen sind, die da lieb spielen und die gar nicht wissen, was auf sie zukommt.
Und man sieht ja diese einen Kinder unter dem dem Rasensprenger spielen. Und dann das letzte Kind, was man sieht, wo auch am längsten die Kamera drauf ist, sieht man nur wieder von hinten.
Mhm.
Und die beiden Eltern reden miteinander und so. Aber man sieht das Kind halt nur von hinten.
Mhm.
Und ich glaube, ich weiß, wer das nächste Opfer wird von den dargestellten Kindern.
Ja. Also schon so ein krasser Film einfach. Und der tut richtig weh.
Das ist
so cool. Genau, jetzt ist ja so dann der Showdown angesagt sozusagen. Jetzt nimmt er nochmal richtig an Fahrt auf, dadurch, dass er die Kinderleiche gefunden hat und weckt, glaube ich, seine Frau und holt sein Kind und dann stellen sie ins Auto und versuchen nochmal aus der Stadt dann zu flüchten ein letztes Mal.
Ja.
Aber du hast das irgendwie gesehen oder was, dass dem Auto Benzin abgezwackt wurde?
Habe ich so verstanden, ja, weil er macht das Auto an und das ist direkt auf Reserve.
Ja, okay.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da zurückgefahren sind und das Auto auf Reserve da parken.
Ja, vielleicht sieht man sogar irgendwann mal so ein Benzinkanister oder so stehen, was wir nicht gesehen haben. Aber ja, an der Stelle können sie ja nicht in Kauf nehmen, dass die einfach abhauen.
Genau.
Von daher wird das auf jeden Fall geplant sein, dass das Auto alle ist.
Ja. Aber vielleicht ist es dann auch noch so, Björn hat Angst, braucht jetzt unbedingt eine Tankstelle, findet die Tankstelle, kann tanken, Hoffnung, nur um dann nochmal durch seine, vielleicht so seine eigene Paranoia wieder zu scheitern. Weil auf der Flucht, er hat sich ein Auto und biegt dann einfach gut Glück auf so einen Feldweg ab.
Aber vielleicht waren die das auch.
Kann sein, ja. Aber was sollen die denn machen?
Die haben die einfach verfolgt.
Ja, genau, die verfolgen die, aber die können ja nicht wirklich was machen. Auch so ein Unfall.
Wenn sie es zur Tankstelle schaffen, nicht, ne.
Ja. Das war schon nach der Tankstelle.
Ach so.
Also die haben genug Benzin gehabt, um wieder zurückzufahren. Oder halt zur Polizei zu fahren oder irgendwo hin, wo es sicherer ist als da auf der Straße. Weil Björn biegt lieber ab.
Aber sie bleiben ja dann stehen. Also das Auto funktioniert ja nicht mehr.
Sie fahren sich fest.
Ach so, okay. Ja, okay.
Ja, und vielleicht kann man das auch, vielleicht ist es auch jetzt zwei Tage gut, aber so, die haben die sichere Straße vor sich. Die sind auf der Ordnung, die sind auf der richtigen Richtung. Und Björn entscheidet sich dann, keine Ahnung, nee, ich biege jetzt hier ab. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Entscheidet dann leider.
Das war eine Impulsentscheidung, das ist, ja.
Ja.
Hat er Angst bekommen, das ist eh sein Problem. So, die Angst.
Ja.
Ja, und dann ist nicht mehr viel zu holen, auf jeden Fall. Also der Björn, was hat er denn eigentlich vor? Ach, die haben ja dann leider keinen Empfang. Ist auch mal typisch in solchen Filmen, wenn man dann wirklich Hilfe braucht, funktioniert das Handy nicht. Keine Ahnung, warum das jetzt unbedingt nötig war. Aber es ist nötig dafür, dass Björn aussteigt und irgendwie da Hilfe sich holen will, ne? Bei irgendeinem Haus oder was?
Genau, er sieht da so in der Distanz ein Bauernhaus oder so und will da Hilfe holen.
Und dann fällt er noch über einen Zaun in den Graben.
Ja, ganz komisch, habe ich nicht ganz verstanden.
Naja, weil er zu doll voller Panik ist wahrscheinlich und nicht mehr keine klugen Entscheidungen mehr treffen kann.
Ja.
Und als er zurückkommt, sind Frau und Kind weg. Ne?
Ja.
Und dann hat er ja so eine endgültige, glaube ich, Lebenskrise, weil er da wirklich dann steht und einfach anfängt zu heulen.
Ja.
So. Weil er auch komplett versagt hat, ne? Mhm. So, aus seiner Sicht auch einfach. Aber das wird noch schlimmer, ehrlich gesagt, mit dem Versagen.
Dieser Film steigert sich einfach immer weiter.
Ja, es ist auch da. Also es ist irgendwo ein Tiefpunkt, aber es ist noch nicht der tiefste Tiefpunkt, mhm, den er erleben wird. Mhm. Genau, weil dann, wie ist das, halten dann, oder er sieht dann doch hinter sich ein Auto, mhm, und das ist dann die böse Familie, wo seine Frau und sein Kind drin sitzen schon, auf dem Rücksitz.
Ja.
Neben der Karin.
Und ich finde es auch so cool gemacht, wie Patrick das dann wieder einfädelt.
Mhm.
Während Björn weg war, ist er ja hingegangen und hat gesagt so, hey, Björn hat mich gerade angerufen und will, dass wir euch helfen.
Mhm.
Und ja, Luise und
ja,
Agnes sind dann auch leider so leichtgläubig und machen dann die Tür auf.
Ja, die sind aus irgendeinem Grund aber auch völlig unbesorgt. Also ja,
verstehe ich auch nicht.
Das, ne, ist ganz komisch. Also ich meine, ich habe eh nicht ganz verstanden, warum Björn ihr gar nichts gesagt hat auf dem Weg von der Leiche im Pool.
Mhm.
Vielleicht, weil Agnes dabei war, vielleicht, weil er unter Schock stand oder so. Aber alles hätte noch mal eine andere, also weiß ich nicht, vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall hätte es noch mal eine andere Dynamik gehabt direkt, wenn er es ihr gesagt hätte. Weil dann, ja, wäre sie nicht einfach unbekümmert in das Auto gestiegen. Vielleicht wäre sie gar nicht aus dem Auto ausgestiegen. Und dann hätten Patrick hätte vielleicht weniger machen können.
Ja.
Naja. Aber die haben halt keine gute Kommunikation zu dem Zeitpunkt mehr auch.
Wenn man nochmal das Adam und Eva-Ding aufgreifen will, vielleicht hat auch Björn als Eva dann die Frucht der Erkenntnis alleine gegessen,
mhm,
und will es dann Luise nicht antun,
mhm,
ihr davon auch zu berichten, weil sie nicht so kaputt sein soll, wie er jetzt ist.
Ja, das stimmt. Aber er hat ja auch gerade die schlimmste Information aller Zeiten, ja, bekommen. Vielleicht gehst du da nicht sofort und erzählst, mhm, es deiner Frau.
Ja.
So, weil du es, ja, weil du sie erstmal beschützen willst und erstmal in Sicherheit bringen,
genau,
willst.
Genau.
Das stimmt. Und dann steigt Björn ja auch in das Auto ein, mhm, weil Patrick zu ihm sagt, hey, es ist alles gut. Also Björn fleht ihn ja so ein bisschen an und meint, hey, bitte tu uns nichts, lass uns, verschone uns und so.
Ja.
Und Patrick völlig relaxed meint, hey, wenn ihr alles macht, was wir sagen, dann passiert euch nichts. Er lügt ihn einfach noch mal straight an. Also er macht einfach noch mal so. Also, das finde ich so krass, ja, dass Björn darauf eingeht auch, dass, mhm, er dann wirklich, ich meine, was soll er tun? Aber dass er dann doch noch mal ihm noch so Hoffnung gibt. So als, ja, ob irgendwas jemals wahr war von dem, was er erzählt hat. Aber da lügt er ihn einfach noch mal an.
Ja.
Und sagt was natürlich auch funktioniert. Ich glaube, das ist ja auch bei Entführern oder so, die, mhm, sagen sowas ja auch. Mhm. Und das ist eigentlich eine schlechte Idee. Oder bei Erpressern oder sowas, ne? Die versprechen einem irgendwas und man denkt, okay, das ist die einzige Chance, wie ich irgendwie mein Leben zurückbekomme.
Ja.
Aber es ist immer gelogen. Und eigentlich ist es das Dümmste, was du machen kannst, darauf einzugehen.
Ja.
Weißt du, wieso? Björn wird nicht gezwungen, in das Auto einzusteigen.
Genau.
Es wäre klüger gewesen, wegzugehen und die Polizei zu rufen oder so.
Ja. Aber Björn ist schon fast dressiert.
Ja, nee, klar. Er würde eh nicht so eine. Also ist er. Das, ja, sehen wir ja auch in der nächsten Szene dann,
ja, die
direkt.
Ja, auch so toll.
Ja, super.
Das ist auch auf mehreren Ebenen wieder so asozial. Patrick fährt halt nach Hause, steigt nochmal aus und geht im Scheinwerferlicht 5 Meter vom Auto entfernt pissen. Und er lässt den Motor an den Schlüssel stecken. Björn müsste nur einmal rüberspringen geschickt und könnte direkt wegfahren.
Ja.
Er hätte alle retten können.
Mhm.
Aber er traut sich nicht.
Er traut sich, er kann die Entscheidung da nicht treffen. Also das ist auch fast nochmal wie so ein finaler Test oder um ihn, ja, nochmal final zu demütigen,
ja,
dass er ihm einfach nochmal die Chance gibt, mhm, doch vielleicht irgendwie mal eine Entscheidung zu treffen, mhm, oder sich da selber irgendwie rauszukämpfen.
Ja.
Aber macht er nicht.
Ich finde, das hat mich sehr erinnert an so einen abgerichteten Hund oder so, mhm, dem man dann so ein Stück Speck vorsetzt, aber darf ihn nicht essen, aber er ist so trainiert und guckt ihn halt irgendwie an und das wedelt schon mit dem Schwanz, aber weiß, wenn ich das mache, dann gibt es Ärger oder, mm, so. Das mag mein Herrchen nicht. Und gleichzeitig geht Patrick an den Baum urinieren und einfach auch so sein Revier zu markieren.
Ja. Ach,
so gut.
Ja, der hat schon irgendwie Stil, der Patrick. Der weiß schon, wer es macht.
Ja.
Wo er nochmal richtig auch, ja, irgendwie zu demütigen und dann so vorzuhalten, was für eine arme Saumann irgendwie auch ist.
Ja. Und dann wird ein bisschen weitergefahren und ein anderes Auto kommt entgegen auf einer abgelegenen Straße. Denn sie sind nicht nach Hause gefahren, natürlich.
Ja, warte mal, was ich ganz kurz noch sagen wollte, ja. Was ich nämlich cool fand, wo die dann noch weiterfahren, wittert so die Agnes, sondern die Luise, dass irgendwas vielleicht doch nicht stimmt. Und versucht und redet dann und versucht irgendwie was rauszufinden. Und dann wird sie so ausgischt. Ja. Also sie wird dann einfach von beiden so, sei einfach ruhig jetzt, mach nichts. Und das fand ich so eine coole Parallele zu der Autoszene, die wir früher im Film hatten, wo ja Luise wollte, dass er die Musik leiser macht und er darauf überhaupt nicht eingegangen ist. Ja. Das fand ich irgendwie cool.
Stimmt.
Ja.
Ja, das fand ich, finde ich auch krass. Erwachsene Menschen auszutsch.
Ja. Das ist immer richtig unangenehm.
Ja.
Das macht man nicht.
Genau.
Als Kind passiert einem das ständig aus irgendeinem Grund. Das ist auch schon blöd. Ja.
Und da zeigt auch Agnes deutlich Angst.
Ja. Ja, da ist klar, irgendwas ist ganz komisch. Weil die Stimmung einfach so seltsam ist.
Ja.
Im Auto. Und die haben ja dann auch wirklich an dem Punkt keine Fassade mehr irgendwie aufrecht am Erhalten. Also Patrick und Karin sind da ja wirklich eiskalt und so super berechnend, super irgendwie so richtig böse. Und das spürt man wahrscheinlich.
Ja.
Das sind sie ja vorher nicht. Vorher geben sie sich immer noch Mühe und sind irgendwie charmant.
Mhm.
So, immer mal wieder. Ja.
Ja, genau. Das sind die letzten Atemzüge.
Mhm.
Das Auto hält von einem Transporter. Und aus dem Transporter steigt der Babysitter.
Ja, sehen wir ihn auch mal wieder.
Der gute Freund der Familie. Und seine Aufgabe ist es, das Kind festzuhalten, um beim Abtrennen der Zunge zu helfen.
Mhm. Wer schneidet dem Kind die Zunge raus?
Ich denke Karin, weil sie hat die Schere dabei.
Ja, okay, weil ich habe das nicht ganz gesehen.
Ja, und Björn versucht sich da ein bisschen zu verteidigen oder zu sprechen und Patrick haut ihm einfach auf die Schnauze.
Ja, der vermöbelt ihn richtig. Also der hat ihn wirklich, der schickt ihn mehrfach ins Gesicht. Richtig brutal.
Ja.
Was ja auch wieder dann nochmal so ein Bruch ist. Ne? Sonst hat es ja eher mit so kommunikativen Sachen probiert oder so, dann mit irgendwelchen Gesten. Aber ihm jetzt einfach wirklich so stur auf den Mund zu hauen, ins Gesicht zu hauen, das ist ja eine andere Nummer. Die Form der Brutalität hatten wir ja so nicht gesehen bisher.
Ja, und in diesem kleinen Auto passiert so viel. Mhm. Man hat diese Faustbrutalität gegenüber Björn. Man hat die Angst des Kindes, die sich immer weiter auf die Mutter lehnt und quasi eins wird mit ihr. Man hat diese Kinderangst, man hat die Angst der Mutter, ihr Kind jetzt zu verlieren. Also sie weiß ja gar nicht, was passiert. Sie weiß ja gar nicht, das mit der Zunge und so.
Mhm. Ja, niemand weiß das. Ja. Also man kann es als Zuschauer in dem
Moment natürlich ahnen. Genau, der Zuschauer weiß
das
nicht.
Ja, ja.
Und dann öffnen sie die Tür, der Babysitter hält das Kind und die Mutter voneinander getrennt und man sieht dann, wie da diese Zunge mit diesem stumpfen Messer, mit dieser stumpfen Schere abgeschnitten wird.
Ja, und das zeigen sie auch dann, ne? Also da wird dann auch nur kurz mal weggeschnitten, aber ansonsten sieht man das durchaus. Ja. So, jetzt nicht so übermäßig gory oder so, dass es wieder übertrieben ist, sondern einfach eine realistische Szene, wie jemand mit einer stumpfen Schere die Zunge rausgeschnitten wird.
Ja.
Bei einem, weiß ich nicht, 8-jährigen Kind. Ja, sieht man auch nicht alle Tage.
Nee. Und das ist keine Szene, wo man irgendwie über den Gore-Faktor irgendwie diskutieren muss oder sowas.
Nein, nein, nein.
Das ist nicht das, was hier Angst macht oder so.
Nein, nein. Aber sie hätten die Szene noch versauen können, meine ich nur.
Ja, klar. Aber handwerklich sauber gemacht.
Nee, das ist schon ganz, ganz schlimm.
Und dann wird das Kind verschleppt.
Ja, ne, der Babysitter zieht sie dann raus und bringt sie wahrscheinlich in den Transporter.
Ja. Und wir haben die letzten Momente mit Björn und Luise, die aufgegeben haben.
Ja.
Die sie sich jetzt einfach alles mit sich gefallen lassen. Also.
Sowieso schon.
Sowieso schon, genau.
Aber jetzt haben sie halt wirklich aufgegeben. Also, das finde ich auch schon krass, weil kommt dieses Gespräch erst noch davor?
Das kommt danach.
Okay.
Als sie aussteigen.
Sie steigen aus und dann fragt, glaube ich, Björn nochmal, warum macht ihr das alles? Was ja eine sehr berechtigte Frage ist auch.
Ja.
Und dann sagt Patrick die magischen Worte,
weil du es zulässt.
Ja, yeah, because you let me.
Ja.
Ja, was dann den ganzen Film auch rückwirkend erklärt, wenn man es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden hat.
Mhm.
Und dann befiehlt er den, sich auszuziehen. Ne? Und das machen beide halt auch völlig ohne irgendwas in Frage zu stellen, ja, oder so. Oder ohne sich in irgendeiner Form nochmal zu wehren oder irgendeine Regung zu zeigen.
Ja.
Wissen sie, okay, jetzt, warum sollten wir uns jetzt noch irgendwie aufleben? Wir machen jetzt einfach stur alles, was,
ja,
was der böse Mann sagt.
Genau.
Und ziehen sich halt dann komplett aus, wie Gott sie schuf. Und dann umarmen sie sich, glaube ich, nochmal und entschuldigen sich beieinander. Und dann kommt so der erste Stein.
Das fand ich auch ganz brutal.
Damit rechnet man. Man weiß ja wirklich, ist ja als Zuschauer, ja, total gespannt. Also es ist natürlich alles furchtbar und jede Szene ist unangenehm, aber man ist auch immer total gespannt, wie geht es denn weiter? Was passiert denn jetzt noch? So, wie geht das denn aus für die beiden? Und dann habe ich nicht gerechnet.
Nee, ich auch nicht. es ist kein Jumpscare oder sowas, es ist einfach, ach.
Ja, es ist so eine krasse Art der Gewalt.
Ja.
Weil, ja, weiß ich nicht. So möchte man auf jeden Fall nicht sterben.
Man hat auch, als Zuschauer auch keine Zeit dazu, irgendwie das zu verarbeiten. Der erste Stein fliegt, man erschreckt sich, man sieht die Hand an den Kopf und die ist vollgeblutet. Und dann kommt schon der zweite, der auch mit so einem ekligen Geräusch trifft und sie einfach auf dem Boden ausnockt.
Mhm. Ja, gut, dass sie dann erstmal schon tot ist. Weil ich habe gedacht, vielleicht, wenn die schlecht werfen können, dann dauert das ja ewig.
Ja.
Weiß nicht, wie leicht das ist, jemanden zu steinigen.
Ich glaube, so ein paar, ein gezielter Steinwurf kann bestimmt schon reichen, der.
Ja, natürlich. Trifft, ja. Aber wenn sie halt nicht so gut werfen können.
Tun sie ja auch nicht. Dann, sie treffen ja auch häufig dann eben nur den Oberkörper oder so.
Ja, ja.
Wo Björn dann auch noch zuckt.
Wahnsinnig schmerzhaft.
Mhm.
Und dann kannst du nur hoffen, dass du schnell stirbst.
Ja. Und die Szene ist dann auch noch unterlegt mit einer Orgelmusik. Schön in der Kirche. Und ja, die Kamera fährt raus und man sieht auch fast wie ein Kirchenbild, wie Björn so noch mit dem Arm über den Körper von Luise auf dem Boden liegt, umringt so von weißen Steinen und im Hintergrund immer dieser große schwarze Monolith, den man ja anfangs auch schon bei dieser Schreitherapie da gesehen hat, das ist ja der gleiche Ort. Und ich habe mir aufgeschrieben, was soll mir dieser Turm sagen? Und in Verbindung mit auch dem Hasen, der heißt auch irgendwie Nunundi oder sowas, aber das ist auch ganz weit hergeholt, müssen wir nicht viel weiter drüber diskutieren, stellt irgendwie so, dieser Monolith stellt irgendwie so den Turm von Babel dar. Die Menschen schaffen sich eine Kommunikation,
ja,
mit allen zu reden zu können, aber sollte man auch wirklich allen vertrauen?
Ich finde es auch witzig, weil sie am Anfang ja sagen, dass das ja toll ist, wenn man Freunde im Ausland hat.
Ja.
Offensichtlich nicht. Keine gute Idee, zu irgendwelchen, ja, fremden Leuten ins Ausland zu gehen und denen ausgeliefert zu sein. Ja, und ich finde das auch passend, glaube ich, ja, mit dem Turm von Babel, weil es ja genau, es geht um Kommunikation, es geht um Verständigung.
Ja.
Und ich glaube, dass vielleicht auch nochmal alles so ein bisschen verstärkt wird dadurch, dass sie nicht dieselbe Sprache sprechen, weil man viel vorsichtiger ist auch, glaube ich, weil man sich ja nicht so wohl fühlt vielleicht in der Sprache. Beide sprechen eine Fremdsprache. Aber so, man sagt vielleicht noch weniger was, wenn man Wortschatzschwierigkeiten hat.
Ja.
So. Und man erstmal überlegen muss, wie formuliere ich das und so weiter. Also das ist ja, Sprache spielt wirklich eine große Rolle.
Ja. Und das ist vielleicht noch aus der Kinderperspektive noch mal schlimmer.
Mhm.
Weil die Kinder verstehen ja nur ihre eigene Sprache. Mhm. Also das Englische haben sie noch gar nicht.
Ja, dadurch sind sie noch mal weiter natürlich genau ausgegrenzt aus dem ganzen Plot und dem ganzen Vorgehen da.
Ja.
Weil sie gar nicht verstehen, was die Erwachsenen die ganze Zeit reden. Ja.
Mhm.
Genau, Sprache kann auch.
Sehr, sehr unheimlicher Film.
Mhm.
Wir haben es geschafft, wir sind durch.
Wir haben es geschafft.
Der Film, diese Folge wird auch ein bisschen Überlänge.
Ja, aber ich finde das toll. Wir haben wirklich, wir mussten das auch alles ansprechen. Man konnte das sehr gut alles argumentieren und analysieren, weil alles wirklich richtig gut Sinn ergeben hat. Hast du irgendwie, also der einzige Plothole, den wir vielleicht sehen, ist kein richtiger Plothole, aber das ist vielleicht schon übertrieben, ist, wie viel Kinder sie da offenbar schon entführt haben.
Ja, ja.
Als wäre das noch irgendwie so, als wäre das vielleicht doch auch so eine Art Kinderring oder so. Vielleicht verkaufen sie auch einen Teil der Kinder oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, es hat halt einfach diesen symbolischen Charakter.
Ja.
Ja, und was muss man nicht so rational erklären. Ja.
Okay, dann lass uns doch mal mit unserer Bewertung weitermachen. Joe, was würdest du denn Speak No Evil auf unserer Abiturnoten-Skala geben?
Ich. Ist auch blöd, weil ich mir vorher da gar keine Gedanken mache.
Ja.
Und dann verändert manchmal auch das Gespräch nochmal alles.
Ja.
Ja, ich meine, der Film ist ja als Horrorfilm nahezu perfekt. Man fühlt sich wirklich die ganze Zeit super unwohl. Der Film ist tiefgründig. Der Film erzählt eine super interessante Geschichte. Er wirft so moralische Fragen auf, die man sich selber stellen kann und so weiter. Es sind toll gespielte Rollen. Es gibt nichts, was ich aussetzen kann. Deswegen gebe ich dem Film einfach 15 Punkte. Ist mir egal. So ist
Ja,
es.
krass.
Ich finde den richtig krass. Ich meine, ich könnte theoretisch einen Punkt abziehen, wenn ich, weil ich mir denke, so, dann habe ich noch, dann kann es noch einen besseren Film geben. Sozusagen, also dass man irgendwie nochmal einen Film findet, der man vielleicht dann auch richtig persönlich bewegt oder so. Der hätte mich vielleicht auch viel persönlicher nochmal bewegt, wenn ich Mutter wäre oder
Ja.
sowas, ne? Aber ich kann mir das schon vorstellen, alles so. Deswegen, nee, deswegen bleibe ich dabei. Ich gebe dem Film 15 Punkte.
Ja, mir geht es sehr ähnlich. Während des Schauens habe ich schon gedacht, der Film ist super gut und dann noch in der Besprechung jetzt immer noch, oh, der wird immer noch besser. Und ich kann halt auch nichts Negatives nennen.
Nee, wirklich nicht.
Es ist alles so cool und toll und halt auch unheimlich und angsteinflößend. Und ich weiß, dass mich dieser Film auch noch im negativen Bereich irgendwo in mein Unterbewusstsein begleiten wird. Also einfach, weil er Angst auslöst. Und ja, ich würde, wenn ich dem Film jetzt keine 15 Punkte gebe, dann ist das echt, ich weiß nicht, wie man das nennt, stur oder so.
Ja, nur so, dass, weil du nur aus Prinzip dann auch denkst, so.
Ja,
Kann
nee.
ja keine 15 Punkte geben, aber.
Ich gebe Speak No Evil auch 15 Punkte.
Wow, hätte ich nicht gedacht, dass wir den Punkt so früh erreichen.
Ja, ne?
Nicht schlecht.
Speak No Evil.
Halt, wie gesagt, klare 5 Sterne. Und dann muss man ja auch, also 5 von 5, und dann muss man ja auch so fair sein, ne?
Ja.
Ja.
Dänischer Horrorfilm.
Krass. Ohne Mads Mikkelsen.
Ohne Mats.
Ja.
Ja, cool.
Cool.
Liebe Zuhörer, wir sind sehr, sehr gespannt auf eure Meinung zu diesem Film.
Auf
Auch
jeden Fall.
alles. Wie seid ihr überhaupt auf diesen Film gekommen? Was sind eure Theorien? Wie habt ihr den Film das erste Mal wahrgenommen? Wie habt ihr den Film das zweite Mal wahrgenommen?
Ja.
Was bedeutet dieser Turm?
Genau, und was habt ihr vielleicht sonst noch entdeckt, was wir übersehen haben? Weil das wird bestimmt auch noch wirklich, also da wird bestimmt noch mehr
Auf
sein.
jeden Fall, ja.
Ja.
Und was auch noch interessant ist, wie verhält sich der Film jetzt zu dem amerikanischen Remake?
Ja, den kennen wir nun noch nicht, genau. Ist ja auch nochmal spannend vielleicht.
Ja,
Vielleicht haben
sollten.
den einige von euch gesehen. Und ja, und vielleicht, genau, vielleicht sagt ihr, wir müssen den auch unbedingt gucken und vergleichen oder so. Dann machen wir das gerne.
Machen wir das sehr gerne. Alles klar, Joe.
Simon.
Vielen Dank. Es ist mir immer eine Freude, mit dir ausgezeichnete Horrorfilme zu besprechen.
Ja, danke dir.
Dann wünsche ich dir eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.